Dass der deutsche Außenminister nach Zypern gefahren ist, um in Zypern irgendwie über den Iran-Konflikt zu sprechen. Das zeigt so ein bisschen, was die Rolle Deutschlands in diesem Krieg ist. Ich halte die künstliche Intelligenz mit Abstand größte technologische Innovation, die wir in diesem Jahrhundert oder vielleicht auch überhaupt gesehen haben. Meine Grundhaltung ist der, dass technische Innovationen nicht aufzuhalten sind. Da kann man regulieren, so viel man will. Naja, also wir haben in der Energiepolitik, glaube ich, gewaltige Fehler gemacht, weil wir insbesondere so eine Hysterie haben. Jede Energieerzeugungsart gleich als irgendwie umweltschädlich zu brandmarken. Ich beobachte das an den Universitäten mit Schrecken, dass die Abiturienten und Studenten, die wir kriegen, immer weniger lernfähig werden. Also Schulen haben sich einer gewissen, ich nenne es Kuschelpädagogik, ergeben. Das Problem an der Brandmauer ist gar nicht mal so sehr die Idee einer Brandmauer an sich, aber es wird, finde ich, seitens der Union jetzt übertrieben. Das führt dazu, dass wir selbst Anträgen im Bundestag beispielsweise nicht zustimmen, die wir für inhaltlich richtig halten. Meine Erwartung war, dass in der AfD alles auf Björn Höcke zuläuft. Dass also dieser sehr stark nationale, sozialistische Flügel der Partei die Mehrheit erreichen wird und die letzten Bürgerlichen, die auch nach meinem Weggang noch geblieben sind, die Partei verlassen. Dazu ist es nicht gekommen. Nach meinem Dafürhalten ist da ein großer Unterschied immer noch zwischen dem, was die Nationalsozialisten in Deutschland bewusst angerichtet haben und dem, was selbst dieser Flügel der AfD will. Ich halte da gar nichts von dieser Parteiverbotsgeschichte.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Sein Name lautet Bernd Lucke. Bernd Lucke ist Ihnen vielleicht bekannt. Er war der Gründer der AfD. 2013 war das, soweit ich richtig informiert bin. Aber vor allem ist er eben auch Volkswirtschaftsprofessor an der Universität in Hamburg. Ökonome, Makroökonome, er beschäftigt sich mit den großen Zusammenhängen der Weltwirtschaft, der Wirtschaft allgemein, der Politik. Herr Lucke, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht die erste Frage. Es kracht jetzt gerade überall auf dieser Welt. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den Krieg in Nahost. Wie ist Ihnen zumute, wenn Sie diese geopolitische Lage anschauen? Mit was für Gefühlen beobachten Sie die Weltpolitik auch unter Einbezug der Weltwirtschaft?
Ja, also ich lasse die Weltwirtschaft im Augenblick vielleicht erstmal außen vor, denn die Frage ist ja so schon breit genug angelegt. Also es ist natürlich ein gewisses Gefühl der Verunsicherung, was ich empfinde, weil man nicht so richtig weiß, wie sich geopolitisch jetzt die neuen Machtverhältnisse einstellen. Also der Krieg in der Ukraine, der tobt ja nun schon sehr lange, über 4 Jahre. Und es gibt keine aussichtsreiche Perspektive auf eine Friedensregelung. Ich bin über diesen Krieg seit langem sehr beunruhigt, weil ich fürchte, dass so ein Krieg auch das Potenzial hat, sich weiter auszubreiten und bislang jedenfalls faktisch oder jedenfalls formal neutrale Staaten auch in diesen Krieg hineinzuziehen. Das ist bislang Gott sei Dank unterblieben, aber die Möglichkeit besteht natürlich insbesondere dann, wenn eine der beiden Seiten dort irgendwie die militärische Überhand gewinnen würde, dann sehe ich da sehr die Gefahr einer Eskalation. Ich habe mit Kollegen auch einen Friedensvorschlag gemacht, der ja bei Ihnen in der Weltwoche auch erschienen ist, wie man meines Erachtens insbesondere diese territorialen Streitigkeiten so regeln könnte, dass beide Seiten das für akzeptabel halten würden. Ja, wenn Sie wollen, kann ich da auch noch genauer eingehen, aber ich tue es jetzt im Rahmen dieser breiten Frage erst einmal nicht, denn die zweite Komponente der gegenwärtigen Unsicherheit ist natürlich der Krieg im Nahen Osten, wo der Iran es ganz offensichtlich darauf anlegt, die gesamte Region zu destabilisieren. Ich persönlich bin dennoch über diesen Krieg nicht genauso beunruhigt wie über den Ukraine-Kritik. Also ich halte die Ukraine-Kritik aufgrund der Beteiligung Russlands für potenziell gefährlicher. Ich bin deshalb nicht so stark beunruhigt, weil ich eigentlich glaube, dass dieser Krieg nur von begrenzter Dauer sein wird. Also der Optimismus, den Trump da ausgestrahlt hat, das weiß ich nicht, ob der gerechtfertigt ist. Der amerikanische Präsident hat da sicherlich bessere Informationen als ich. Aber wir wissen ja auch, dass er dazu neigt, Dinge zu sagen, die nur einen begrenzten Haltbarkeitswert haben. Also vielleicht wird es auch nicht ganz so schnell gehen, wie er das jetzt angedeutet hat. Aber insgesamt glaube ich, dass der Iran hoffnungslos unterlegen ist und die Amerikaner und die Israelis zurzeit wirklich den Willen haben, diese Auseinandersetzung zum militärischen Sieg zu führen und dass sie eben auch das Potenzial dazu haben. Insofern hoffe ich, dass dieser Nahostkrieg ähnlich wie eigentlich alle anderen Nahostkriege auch von eher überschaubarer zeitlicher Dauer sein wird. Und das wäre natürlich schon mal ein gutes Signal, wenn man wenigstens hier die geopolitische Unsicherheit etwas reduziert können.
Sagen Sie doch vielleicht kurz verdichtet, worum geht es in diesem Friedensvorschlag? Was ist da der zentrale Aspekt? Was ist der Mehrwert für die Debatte rund um den Ukraine-Krieg? Was können Sie dabei schön?
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Naja, also die Ausgangsproblematik, die es so schwierig macht, diesen Krieg beizulegen, ist ja, dass es zunächst mal ein territorialer Konflikt ist, bei dem das internationale Recht eine ganz klare Aussage hat, nämlich die umstrittenen Territorien gehören völkerrechtlich zur Ukraine, gar keine Frage, unter Einschluss der Krim. Also alles gehört völkerrechtlich zur Ukraine und Russland hat das ja auch völkerrechtlich verbindlich anerkannt und das ist ein Angriffskrieg, den Russland dort führt, bei dem man verstehen kann, wenn die westliche Staatengemeinschaft und natürlich auch die Ukraine der Auffassung ist, sie sind nicht bereit, Territorium nur aufgrund sozusagen brutaler Gewalt aufzugeben. Der andere Aspekt bei dieser Sache ist natürlich der, dass Russland inzwischen Akte vollzogen hat, die es für Russland sehr schwierig machen, sozusagen die völkerrechtliche Position zu akzeptieren. Denn das würde ja bedeuten, dass Russland sich vollständig zurückziehen müsste aus allen besetzten ukrainischen Territorien, also de facto eine vollständige militärische Niederlage erleiden würde, bei einem Krieg, den sie 4 Jahre lang unter großen Opfern geführt haben. Und gleichzeitig müsste Russland auch eingestehen, dass oder darauf verzichten, dass Territorien, die es nach seiner Rechtsauffassung gültig annektiert hat, dass die plötzlich wieder abgetreten werden an die Ukraine. Also so würde Russland das ja sehen, nicht wahr? Dass das russisches Territorium ist, was dann abgetreten werden muss. Und es ist völlig unwahrscheinlich, dass die Russen sich darauf einlassen werden. Deshalb ist unser Vorschlag, ich habe den also gemacht mit zwei Hamburger Kollegen, Professor Dirk Meyer und Professor Reinhard Merkel von der Universität Hamburg und der erste von der Bundeswehr-Uni in Hamburg. Unser Vorschlag ist der, dass man diese umstrittenen Territorien zu selbstständigen Staaten macht, und zwar zu Staaten mit beschränkter Souveränität. Das ist völkerrechtlich eine nicht völlig neue Konstruktion, obwohl es nur selten vorkommt. Eingeschränkte Solidarität soll heißen, in außen- und verteidigungspolitischen Fragen sollen diese unabhängigen Staaten abhängig sein von der Zustimmung Russlands. Das heißt, Russland hätte insofern seine Interessen gewahrt, als es sicherstellen könnte, dass in diesen neuen Staaten, kann auch nur ein Staat sein, aber es können mehrere Staaten sein, dass dort keine militärischen Bedrohungen für Russland aufgebaut werden, sondern dass es so eine Art Cordon sanitaire hätte, die Russland von der NATO trennt. Die mögliche Ausdehnung der NATO ist ja ein offenbar rotes Tuch gewesen, was Russland zur Invasion in der Ukraine getrieben hat. Und gleichzeitig sollen diese Staaten aber unabhängig sein in dem Sinne, dass sie in der inneren Gesetzgebung frei sind und dort auch frei und nach sozusagen demokratisch rechtsstaatlichen Prinzipien regiert werden oder sich regieren können. Das heißt, dort hätte Russland keine Möglichkeiten, die Bevölkerung irgendwie unter ein autokratisches Regime zu zwingen. Und damit könnte vielleicht auch die Ukraine und mit der Ukraine der gesamte Westen zufrieden sein, weil man sagen könnte, wir haben die Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit als Grundrechte aller ukrainischen Bürger, gegebenenfalls eben bis hin zur Krim, für diese Bürger gesichert. Und das, glaube ich, wäre ein großer Erfolg gegenüber der jetzigen Situation. Insofern könnte das meines Erachtens auch ein Vorschlag sein, der von der Ukraine akzeptiert werden kann, wenn die Ukraine jetzt nicht nur sozusagen auf Maximierung ihres Territoriums abstellt, sondern eigentlich auf Maximierung der Wohlfahrt ihrer Bürger abstellt. Also darauf abstellt, dass die Bürger ein freies, sicheres und den Wohlstand mündendes Leben führen können, dann hätte die Ukraine das damit erreicht. Und
Russland?
es gibt noch eine ganze Reihe von Nebenvorschlägen, die wir dazu gemacht haben, die Bodenschätze beispielsweise betrifft. Da schlagen wir vor, dass es so etwas Ähnliches gibt wie damals die EU-Montanunion, dass das also unter eine internationale Verwaltung gestellt werden wird. Es geht um den militärischen Schutz der Ukraine, also des heute nicht von Russland besetzten Teils der Ukraine. Da schlagen wir vor, dass da Schutzgarantien der NATO gegeben werden oder auch einer NATO-Mitgliedschaft, aber das will ja der amerikanische Präsident nicht haben. Also es muss sichergestellt sein, dass diese Ukraine geschützt ist und es soll von der NATO zugesagt werden, dass die NATO keine Waffensysteme und keine Truppen in der Ukraine stationiert, solange Russland die innere Freiheit dieser Staaten mit eingeschränkter Souveränität akzeptiert. Das heißt, da hängt so eine Art Damoklesschwert über Russland. Russland weiß, es kann nicht mit diesen Staaten mit eingeschränkter Souveränität so umspringen, wie China das mit Hongkong gemacht hat. Denn wenn es das täte, dann würde die NATO näher heranrücken an Russland. Das wäre also für Russland etwas, was bestimmt nicht wünschenswert wäre. Ja, das sind so, also
Wäre
gerade
das
in
auch,
Kürze, aber
nein, aber es ist
in
interessant,
einiger
wäre
Länge
das.
die Elemente des Vorschlags.
Sie sagen, also wäre das, salopp gefragt, wäre das auch ein Vorschlag, den aus russischer Seite Zustimmung finden könnte? Wie sehen Sie das? Ist
Ach,
das
wissen Sie,
wahrscheinlich? Sehen Sie das als gegeben? Russische Sicht, was ist da?
das ist immer schwierig zu entscheiden, weil das natürlich auch von der militärischen Situation und von der wirtschaftlichen Situation Russlands und auch der Ukraine abhängt. Also noch vor ein paar Monaten sah das ja so aus, als würde Russland die Oberhand gewinnen in der Ukraine, als stünde die ukrainische Armee kurz vor schweren Niederlagen, großen territorialen Verlusten. Und wenn eine solche Situation da ist, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Russland sich auf einen Vorschlag einlassen würde, wie der, den wir gemacht haben. Inzwischen scheint es so, als habe sich die Front irgendwie stabilisiert, und die russische Armee hat wieder hohe Opferzahlen ohne nennenswerte Geländegewinne zu erzielen. Auch die politische Situation, die geopolitische Situation wird für Russland ja nicht besser, falls die Amerikaner und die Israelis im Iran einen Regierungswechsel erzielen. Denn es kommen ja viele Drohnen, die Russland einsetzt, aus iranischer Produktion. Also das würde offenbar gestoppt werden. Die wirtschaftliche Lage Russlands ist allgemein nicht rosig durch die Sanktionen. Das heißt, man kann sich auch vorstellen, dass es Konstellationen gibt, in denen Russland doch auch ein erhebliches Interesse daran hat, diesen Krieg zu beenden. Aber Conditio sine qua non ist sicherlich, dass Russland eine gesichtswahrende Lösung angeboten wird. Also ich glaube, es wäre fatal, wenn der Westen sozusagen darauf insistieren würde, dass Russland eine offensichtliche Niederlage erleidet. Das wird Russland nach meinem Dafürhalten nicht tun. Und nicht nur Putin nicht tun, sondern auch jede mögliche Führung nach Putin wird sich darauf nicht einlassen wollen. Sie müssen die Möglichkeit haben, den Krieg oder wie Sie es nennen, diese militärische Spezialoperation irgendwie als einen Erfolg für Russland darzustellen. Und da bietet unser Vorschlag eben Potenzial.
Wirtschaftssanktionen, Kriege, Krisen, es geht sogar noch weiter, Rezessionen, Inflation. Gab es so eine Zeit schon mal? Sehen Sie Parallelen zu einer Zeit in der Geschichte der Menschheit? An welche Zeit fühlen Sie sich erinnert?
Sehen Sie da irgendwelche Parallelen?
Also, jede Situation ist immer neu und anders als frühere historische Situationen, selbstverständlich. Aber es gab natürlich auch früher schon große Krisen. Also die Zwischenkriegszeit von 1919 bis 1933, jedenfalls in Deutschland, war sicherlich eine Zeit, die von schwersten ökonomischen Verwerfungen gekennzeichnet gewesen ist, wo es ebenfalls wachsenden Protektionismus und Handelsbarrieren und Ähnliches gegeben hat, wo extreme Probleme in der Finanzierung der Staaten vorgelegen haben, also nicht nur Deutschland, sondern auch die europäischen Siegermächte waren ja hochgradig verschuldet gegenüber den Vereinigten Staaten, hatten große Mühe, ihre eigenen Staatshaushalte zu finanzieren. Es gab Massenarbeitslosigkeit. Also das war, man darf das jetzt auch nicht vergessen, ja, oder kleinreden. Es gab auch früher schon schwere Krisen und eigentlich würde ich sagen, unsere heutige Situation ist nicht so schlimm wie 1929 die Situation des Deutschen Reiches und vielleicht sogar der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wir haben große Herausforderungen. Und wenn man es jetzt nur bezieht auf die Nachkriegszeit, dann würde ich sagen, dann sind die Herausforderungen größer, als ich es jemals zuvor gesehen habe. Da ist natürlich vieles, was dort zusammenkommt. Also ich sprach ja schon darüber, dass das Zeitalter des Multilateralismus vielleicht einer Dämmerung entgegengeht, dass der Protektionismus auf dem Vormarsch ist, was aus wirtschaftlicher Sicht völlig unvernünftig ist, aber aus dieser, sagen wir mal, stärker nationalkonservativen Perspektive, die jetzt in manchen Regierungen eben sich niederschlägt, doch gerne gesehen wird. Dann ist das Aufkommen Chinas als einer neuen wirtschaftlichen Weltmacht natürlich eine große Herausforderung, die nicht nur Risiken birgt, sondern auch große Chancen birgt. Aber die Risiken sind natürlich auch da, beziehungsweise die Anpassungserfordernisse für die europäische Wirtschaft insbesondere, aber auch für die amerikanische Wirtschaft sind enorm. Und das muss alles erst einmal bewältigt werden, wird wahrscheinlich in Europa und insbesondere in Deutschland auch dazu führen müssen, dass man Einstellungen, die einem liebgewonnen sind, irgendwie revidiert, zumindest kritisch hinterfragt und gegebenenfalls eben verändert. Und dann kommt natürlich noch das dritte große Problem hinzu, was sich mit künstlicher Intelligenz und mit der Energieverfügbarkeit verbindet. Also die Energiepolitik ist ja ohnehin in letzter Zeit sehr, sehr prominent in die Aufmerksamkeit gerückt, weil wir dort, glaube ich, katastrophale Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, gerade in Deutschland, aber auch innerhalb der Europäischen Union. Jetzt durch das Aufkommen von KI kommt noch hinzu, dass der Energiebedarf wahrscheinlich in der Zukunft um ein Vielfaches höher sein wird, als wir das noch vor wenigen Jahren gedacht haben. Und die Auswirkungen von KI auf ja, nicht nur den Wirtschaftsprozess, sondern auf das gesellschaftliche Leben allgemein lassen sich nach meiner Auffassung heutzutage noch überhaupt nicht seriös irgendwie abschätzen. Also ich halte die künstliche Intelligenz, anders als manche Leute, die sagen, ja, man darf die nicht überschätzen, ich halte die künstliche Intelligenz für die größte, mit Abstand größte technologische Innovation, die wir in diesem Jahrhundert oder vielleicht auch überhaupt gesehen haben.
Ist das eher eine Chance oder eine große Gefahr? Wenn Sie sagen, das ist eine riesige Revolution, die größte, ist das verbunden mit einem mulmigen Gefühl oder mit einem Gefühl der Zuversicht bei Ihnen?
Weder noch, beziehungsweise beides. Ja, also die KI bietet riesige Chancen und es ist fantastisch, was sie kann und man kann extrem vieles, was die KI jetzt kann oder in der Zukunft können wird, sehr nutzbringend, wohlfahrtssteigernd einsetzen. Also insofern sehe ich enorme positive Potenziale in der KI, aber gleichzeitig sehe ich auch enorme gesellschaftliche Gefahren. Es ist ja völlig unklar, welchen Wert menschliche Arbeit in Zukunft noch haben wird. Ob das ist etwas, was man meines Erachtens seriös zurzeit einfach nicht abschätzen kann, aber die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Menschheit in Zukunft gar nicht mehr so viel Arbeit wird einsetzen müssen oder einsetzen können in den Wirtschaftsprozess, wie das traditionellerweise der Fall gewesen ist. Also sozusagen doch 8 Stunden des Wochentages füllend, ja. Das ist nicht klar, ob das noch der Fall sein wird. Und tiefergehend ist nicht klar, ob bestimmte Kulturtechniken, auf denen unser ganzer Wohlstand bislang beruhte, wie beispielsweise Lesen und Schreiben, ob das in der Zukunft eigentlich noch erlernt werden muss, um wirtschaftlich überleben zu können. Ja, denn mit der KI kann man im Grunde genommen alles das, was Lesen und Schreiben uns bislang als Fähigkeiten zur Verfügung gestellt hat, ersetzen. Ja, die KI kann einem Sachen vorlesen, die kann Sachen verschriftlichen, vielleicht besser als der Mensch selbst verschriftlichen könnte. Das heißt, es kann die Frage gestellt werden, wozu muss ich überhaupt noch lesen können? Ich kann mir ja vorlesen lassen. Wozu muss ich schreiben können? Ich kann die Sachen aufschreiben lassen. Ich spreche nur noch mit irgendwie einer künstlichen Intelligenz. Und das kann meines Erachtens dazu führen, dass sich die Gesellschaft spaltet. Es spaltet sich in eine, wie soll ich das sagen, eine breite plebejische Masse, die diese Kulturtechniken vernachlässigen wird. Also ich glaube nicht, dass man von heute auf morgen aufhört, lesen und schreiben zu lernen, aber es wird vielleicht weniger. Die Lesekompetenz wird abnehmen, sie wird nicht gepflegt werden, sie wird auf immer niedrigeren Niveaus abrutschen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch eine gewisse Schicht der Bevölkerung, eine gebildete Schicht, wenn Sie so wollen, eine bürgerliche Schicht, die einfach lesen und schreiben, dieses kulturellen Wertes willen weiter pflegt. Ja, und dann ist mir völlig unklar, was für eine Gesellschaft das sein wird, wenn sie sich sozusagen in zwei unterschiedliche Gruppen, eine Gruppe von Analphabeten, also funktionalen Analphabeten und eine Gruppe von irgendwie belesenen, kultivierten Leuten, die aber eigentlich keinen wirtschaftlichen Wert mehr ziehen können aus ihren Fähigkeiten, wenn sich darin spaltet. Also das sind Fragen, die auch weit jenseits meiner Kompetenz und vielleicht wird ein Soziologe das albern finden, was ich hier sage. Ja, aber aus meiner Laiensicht sind das Herausforderungen, bei denen man überhaupt nicht weiß, wozu das führen wird.
Wie sollten Regierungen vernünftigerweise mit KI umgehen? Da gibt es ja verschiedene Ansätze. China, die USA, die sind da sozusagen im gegenseitigen Wettrennen. Jeder will mehr, noch schneller. Die Maschine läuft da und dann hat man das System EU, das da voll auf der regulatorischen Verhindererseite quasi, auf der vorsichtigen Seite ist. Wie denken Sie als Ökonom, als Liberaler, wie sollten Regierungen vernünftigerweise mit KI umgehen?
Auch das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, auf die man jetzt nicht wirklich eine ausgearbeitete, praktikable, anwendungsnahe Antwort geben kann. Aber meine Grundhaltung ist der, dass technische Innovationen nicht aufzuhalten sind und auch die Entwicklung der KI wird nicht aufzuhalten sein. Da kann man regulieren, so viel man will. Diese Entwicklung, die kommt, wenn sie nicht sofort in der Europäischen Union kommt, was ich bedauern würde, dann kommt sie eben andernorts und wird später irgendwie hinein diffundieren in die Europäische Union und wir vollziehen dann unter schweren wirtschaftlichen Schäden nach, was andere bereits uns vorgemacht haben. Insofern bin ich also für ein sehr offenes Verhältnis zur künstlichen Intelligenz und zur Forschung und Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, wir sollten sie erproben in allen möglichen Anwendungsbereichen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass die künstliche Intelligenz auch viele Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet. Und wenn wir eine klare Missbrauchsmöglichkeit erkennen, dann müssen wir gegen diese auch entschieden vorgehen. Das ist jetzt einfach gesagt. In der Praxis ist das aber eben sehr schwierig, weil jedes Vorgehen gegen KI auch irgendwie eine Einschränkung für legitime Anwendungen bedeuten wird. Ja, dieses Dilemma kann ich nicht lösen.
Wie sehen Sie ganz generell die Ehe?
Naja, die EU sehe ich zurzeit in einer, wie soll ich es sagen, in einer Art von Struktur. Krise, weil der einheitliche politische Wille vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht mehr wirklich zu erkennen ist. Also es ist nicht mehr die EU westlicher Prägung, die EU 15, die wir vor dem Beitritt der osteuropäischen Beitrittsländer gehabt haben, sondern plötzlich erkennen wir mindestens drei Gruppen von Staaten innerhalb der EU, wobei insbesondere die osteuropäischen Mitgliedstaaten gespalten sind. Also es gibt manche, die ausgesprochen antirussisch eingestellt sind, sehr stark auf militärische Stärke und Abschreckung setzen wollen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland auf ein kleinstmögliches Maß herunterfahren wollen. Also dazu zählt sicherlich Polen, dazu zählt das Baltikum beispielsweise. Aber dann gibt es eben auch die anderen Staaten, die sagen, das sind unsere Nachbarn und wir sollten gut gucken, dass wir mit denen auch ein gutes Verhältnis haben. Wir müssen auch aus deren Perspektive vielleicht mal versuchen, deren Interessen zu verstehen. Heißt dann Ungarn, die Slowakei beispielsweise. Ja, also solche Staaten, die ziehen in einem anderen Strang. Wir haben das jetzt erlebt bei der Beschlussfassung des Europäischen Rates über den neuen Ukraine-Kredit, also 90 Milliarden Euro über die Jahre 2026 und 2027, soll ja der Ukraine angeblich als Kredit, also theoretisch als Kredit, aber de facto wird es ein Geschenk sein, weil die Ukraine es vermutlich nicht zurückzahlen kann und noch nicht einmal muss, es sei denn, dass Russland Reparationen zahlt. Ja, für eine etwas eigentümliche Konstruktion. Wir haben das bei diesem Kredit gesehen, dass dort drei Mitgliedstaaten einfach nicht mitgezogen haben. Und indem sie nicht mitgezogen haben, haben sie zunächst einmal die Beschlussfassung des Europäischen Rates, die Einstimmigkeit voraussetzte, verhindert und sind dann sozusagen rausgekauft worden. Ja, das heißt, wir haben wieder so eine Art. Also früher gab es ja den British Exceptionalism, ja, dass die Briten immer irgendwie eine Sonderbehandlung haben wollten, immer irgendwelche Rabatte haben wollten. Das dachte man eigentlich sei mit dem Brexit vorbei. Ist es ja auch bezüglich Großbritannien. Aber jetzt kriegen wir sozusagen das auf einer neuen Front wieder, dass bestimmte Staaten, insbesondere eben bestimmte osteuropäische Mitgliedstaaten, ausscheren aus der gemeinsamen Politik und sich rauskaufen lassen. In diesem Fall haben eigentlich diese Staaten implizit eine Art Beitragsrabatt bekommen. Denn es wurde ja festgelegt, dass die Mittel, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union jedem Jahr zur Verfügung stellen, für diese Staaten reduziert werden um die Lasten des Ukraine-Kredites. Die zahlen also effektiv einfach weniger. Ja. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Preis, den die anderen EU-Staaten jetzt an einen Teil dieser Staaten ihrer eigenen Mitglieder gezahlt haben. Und wenn dieses Beispiel Schule macht, dann glaube ich, dann wird das einen Prozess der Desintegration der Europäischen Union einsetzen. Also das war ein Sündenfall und man kann aus europäischer Sicht nur hoffen, dass es ein einmaliger Sündenfall war, aber ich bin nicht sicher, dass das so ist.
Ist der Krieg in der Ukraine eine existenzielle Bedrohung für die EU? Steht die EU vor einer Zerreißprobe? Glauben Sie, dass dieser Krieg, dieser Konflikt, wo sich ja die EU stark auf die Seite der Ukraine gestellt hat, glaube ich sogar der größte Nettozahler ist an die Ukraine, glauben Sie, dass dieser Krieg die EU in seinen Fundamenten verändern kann?
Also wie ich schon sagte, ich glaube, dieser Krieg kann die EU verändern und zwar zu, sagen wir, einer schwierigeren, ungünstigeren Struktur als die, die wir lange Zeit gewohnt waren. Aber wir dürfen natürlich den Ukraine-Krieg auch nicht isoliert betrachten. Gleichzeitig gibt es andere geopolitische Entwicklungen, die eher dafür sprechen, dass Europa gestärkt wird. Und das ist eben diese zunehmende Blockbildung, die wir geopolitisch beobachten. Das ist das Abschotten von Märkten, was wir geopolitisch beobachten. Das ist die mögliche militärische Abkopplung der Vereinigten Staaten von Europa und die ja, Sollbruchstellen, die in der NATO zu erkennen sind. Alles das sind eigentlich Entwicklungen, die eher darauf hindeuten, dass man versuchen wird, also auch aus der Gesamtheit der Mitgliedstaaten unter Einfluss der osteuropäischen Staaten, Europa zu stärken gegenüber China, gegenüber den USA, gegenüber Russland und vielleicht auch gegenüber Indien und anderen asiatischen Ländern. Also, ja, der Ukraine-Krieg ist tendenziell destabilisierend, würde ich denken, für die Europäische Union, aber andere Entwicklungen sind stabilisierend.
Wie sehen Sie das transatlantische Verhältnis Europa, USA, EU oder Brüssel, Washington? Bereitet Ihnen das Sorgen? Ist das beunruhigend für Sie?
Naja, dass der dass die wirtschaftspolitischen Ansätze und auch die klimapolitischen Ansätze, die die EU verfolgt, von der gegenwärtigen US-Regierung nicht geteilt werden. Das ist ja offenkundig. Ja. Und da hat sich sicherlich die Kluft zwischen Europa und Amerika, die es schon vorher gab, also, und die es auch schon unter Biden und unter Obama gab, die hat sich sicherlich noch weiter verstärkt. Militärisch ist es so, dass ich persönlich ein überzeugter Transatlantiker bin. Ich möchte die NATO erhalten. Ich bin aus diesem Grunde auch gegen europäische Initiativen zur Verteidigungspolitik. Ich bin dagegen, dass wir eine Art Parallelstruktur zur NATO in Europa, in der Europäischen Union aufbauen, weil ich denke, das wäre ja geradezu eine Einladung für die Amerikaner, dann zu sagen, na ja, ihr habt ja eure eigene Organisation, dann braucht ihr uns ja nicht mehr, ja. Also ich glaube, wir sollten dringend darauf abstellen, dass wir den Zusammenhalt mit den Vereinigten Staaten wahren. Ob das gelingt, ist unklar, weil nicht so klar ist, wie sehr sich die Vereinigten Staaten verändert haben. Vor Trump, durch Trump, nach Trump. Ob wir wieder sozusagen zu einer auch auf den Multilateralismus gegründeten, auf die NATO gegründeten Politik unter anderen US-Regierungen kommen werden und dann die Trump-Jahre mehr so eine Art, naja, vorübergehendes Spektakel gewesen sind, oder ob sich doch in den Regierungen Trump eine Grundstimmung in der amerikanischen Bevölkerung manifestiert, die offenbar mehrheitsfähig war, jetzt in zwei Präsidentschaftswahlen, also dieses America First-Prinzip. Und das kann natürlich den Spaltpilz für die NATO bedeuten in langer Frist. Aber ich bin nicht völlig pessimistisch, weil ich auch denke, die Amerikaner haben schon auch offensichtliche wirtschaftliche und geopolitische Interessen in Europa. Also ich glaube, sie haben nicht wirklich einen Anreiz, Europa militärisch fallen zu lassen und vielleicht zum Spielball anderer Mächte zu machen. Da wird vielleicht auch etwas übertrieben. Also ich würde diese Situation im Augenblick als schwierig bezeichnen, aber ich neige nicht dazu, sie zu dramatisieren.
Aber bei den Amerikanern ist immer mehr oder wird immer mehr offensichtlich, dass sie sich aus diesen europäischen Angelegenheiten ein bisschen raushalten wollen. Stichwort Ukraine-Krieg, da seilen sie sich eher ab. Die Europäer bleiben da sitzen auf einem gigantischen Schuldenberg. Was löst dieses Schuldenthema überhaupt bei Ihnen aus? Für viele oder ja, für die meisten EU-Länder sind massiv verschuldet. Ist das ein großes Problem, ein nicht so großes Problem? Was bereitet Ihnen das Kopfzerbrechen, dieses Thema Schulden in der EU?
Ja, mir bereitet das schon Kopfzerbrechen, dieses Thema, und zwar nicht nur in der EU, sondern auch weltweit sehen wir, dass die Staatsschuldenstände ansteigen. Die Politik der Trump-Regierung selbst scheint ebenfalls davon beeinflusst zu sein, dass die Amerikaner auf einem immer größeren Schuldenberg sitzen und es schon Mutmaßungen gibt, dass sie Schwierigkeiten haben könnten, ihren Schuldendienst dauerhaft zu leisten. In den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in Südamerika, steigen die Staatsschuldenstände ebenfalls. Also es ist nicht auszuschließen, dass wir dort eine Wiederholung der Staatsschuldenkrise der 80er Jahre sehen werden. Nicht sofort, aber so in mittlerer Frist. Und in Europa geht man meines Erachtens viel zu leichtfertig mit Staatsschulden um. Da möchte ich nur zwei Beispiele nennen. Zum einen ist es eben so, dass die Europäische Union jetzt doch die Kompetenz reklamiert, sich selbst an den Kapitalmärkten verschulden zu dürfen. Das ist eigentlich von den Vätern der europäischen Verträge nicht gewollt gewesen, steht ausdrücklich in den europäischen Verträgen drin, dass der Haushalt der Europäischen Union in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen ist. Damit war natürlich gemeint, dass so viele eigene Einnahmen zur Verfügung stehen sollen, wie Ausgaben getätigt werden. Aber die EU interpretiert das inzwischen so, dass sie sagen, na ja, wenn wir Staatsanleihen verkaufen, dann ist das ja auch eine Einnahme. Also wenn man sich verschuldet, sozusagen die Einnahmen, ja, wir haben auch dann Einnahmen aus Verschuldung und das ist damit gemeint. Also ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber so in diese Richtung geht das. Und das ist natürlich insofern fatal, als die EU eigentlich in den Jahren seit der Staatsschuldenkrise, teilweise auch schon davor, versucht hat, die Schuldenaufnahme zu begrenzen durch Schuldenregeln, die zunächst mal auf dem Papier relativ strikt klangen, dann aber in der Praxis nicht wirklich gut befolgt worden sind, sehr häufig missachtet worden sind, aber immer noch in Kraft sind. Und diese gesamte EU-Verschuldung steht jetzt außerhalb dieser Schuldenregeln der Europäischen Union. Da die Schulden der Europäischen Union aber von den Mitgliedstaaten bezahlt werden müssen, letzten Endes, sind es de facto natürlich Schulden, die den nationalen Schulden hinzuzurechnen sind. Das heißt, man hatte eine Tür geöffnet, wie man die EU-Schuldenregelungen selbst untergraben kann. Und das halte ich für einen großen politischen Fehler, dass die Europäische Union und auch der Europäische Rat, also auch die Mitgliedstaaten, das gemacht haben. Der zweite Punkt, das zweite Beispiel, was ich hier noch sagen möchte, ist die Grundgesetzänderung in Deutschland. Die halte ich für sehr schlecht durchdacht. Diese Grundgesetzänderung öffnet das Tor für die Staatsverschuldung viel zu weit, und zwar insbesondere bei dem einen Element der Grundgesetzänderung, nämlich der Möglichkeit, dass alle Verteidigungsausgaben jenseits von 1% des Bruttoinlandsprodukts unbeschränkt am Kapitalmarkt finanziert werden können. Also das ist eine Politik, die eindeutig nicht nachhaltig ist, wo keine Schuldentragfähigkeit in langer Frist gegeben ist, wenn der Gesetzgeber von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch macht, wenn er das also ausschöpft, was ihm dort zugestanden wird seitens des Grundgesetzes. Ja. Und das kann eben dazu führen, dass auch die Bundesrepublik Deutschland eine abnehmende Bonität an den Kapitalmärkten haben wird, weil sich die Kapitalgeber natürlich darüber Gedanken machen, ob die Bundesrepublik Deutschland wohl imstande sein wird, dauerhafte Lasten, also Verteidigungslasten, fallen ja jedes Jahr an, und die NATO will, dass das 4 oder sogar 5% des Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr sind, dass sich die Kapitalmärkte darüber Gedanken machen, wie kann man 3 oder 4% des Bruttoinlandsprodukts, also das, was 1% übersteigt, was aus Steuern finanziert werden muss, wie kann man jedes Jahr 3 oder 4% des Bruttoinlandsprodukts an Schulden anhäufen, das dann gleichzeitig aber auch noch gewährleisten, dass der Schuldendienst pünktlich gezahlt wird. Da ist es meines Erachtens ja wirklich ein großer finanzpolitischer Fehler gewesen, dass man das Tor der Verschuldung so stark aufgemacht hat. Und die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist, dass die Bundesregierung das eines Tages versteht und der Finanzminister dann sagen wird, unsere Bonität an den Finanzmärkten wollen wir halten. Und deshalb machen wir von den Möglichkeiten, die das Grundgesetz einräumt, jetzt keinen Gebrauch mehr. Dann würde man sozusagen zulassen, dass die Finanzmärkte die Verschuldung steuern, ja, dass Verschuldung sich nur an dem orientiert, was die Märkte auch für tragfähig halten. Das wäre völlig in Ordnung, wenn es dazu käme. Aber das müsste der Finanzminister dann eben auch respektieren, dass die Kapitalmärkte möglicherweise nicht so viel an Schulden zulassen wollen, wie er oder der Verteidigungsminister gerne hätten.
Was bedeutet das generell für Deutschland? Für wie wahrscheinlich halten Sie es vielleicht auch, dass Deutschland, die Bundesrepublik, künftig für noch mehr Schulden Brüssels haften muss? Ist das ein Szenario, auf das Sie sich einstellen?
Ja, natürlich. Also Haftung im technischen Sinne ist das gar nicht, aber ein Eintreten für die Schulden der Europäischen Union, das wird stattfinden. Zumindest immer sozusagen mit ungefähr einem Viertel, nämlich unserem Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union. Aber es wird ja zum Teil auch über gesamtschuldnerische Haftung geredet, also vielleicht auch in bestimmten Krisensituationen mehr. Ja, da werden wir mehr schultern müssen. Nun ist es so, dass Staatsschulden nicht per se schlecht sind und auch steigende Staatsschulden sind nicht per se schlecht, aber die Staatsschulden müssen immer in einem vernünftigen Verhältnis zur, wie soll ich sagen, zur Finanzkraft des Staates steigen. Also leider ist es da so, dass die Diskussion sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch natürlich im Medienbereich sich immer fokussiert auf den Quotienten, auf die sogenannte Staatsschuldenquote, also auf den Quotienten aus Staatsschulden und Bruttoinlandsprodukt. Das ist eigentlich eine völlig falsche Messgröße. Denn das Bruttoin, also der Schuldner hat ja bestimmte Zahlungsverpflichtungen, ja, der Staat hat bestimmte Zahlungsverpflichtungen, und man müsste die Schulden des Staates beziehen auf die Ressourcen, die er selbst zur Verfügung hat. Das Bruttoinlandsprodukt aber gehört gar nicht dem Staat, das gehört ganz überwiegend dem Privaten. Das heißt, daraus kann der Staat sich gar nicht ohne weiteres finanzieren. Gut, er kann besteuern, aber es gibt natürlich auch Schutz des Eigentums, also er darf nicht exzessiv besteuern, und starke Steuerlasten mindern auch wiederum das Bruttoinlandsprodukt, weil dann die wirtschaftliche Produktion darunter leidet. Also die Möglichkeiten, das Bruttoinlandsprodukt heranzuziehen zum Schuldendienst, sind begrenzt. Und worauf man eigentlich achten muss, ist das Verhältnis der Staatsschulden zu den zukünftigen Überschüssen, die der Staat erwirtschaftet. Also man nennt das die sogenannten Primärüberschüsse, das Maß, in dem die Staatseinnahmen aus Steuern, Gebühren und ähnlichen Sachen höher sind als die Staatsausgaben, bei Ausklammerung der Zinsen für den Schuldendienst. Das ist so die technische Bedingung. Und da wird zu wenig drauf geachtet, finde ich. Und die Diskussion ist darauf nicht richtig fokussiert, welche Möglichkeiten haben wir in der Zukunft, solche Überschüsse zu erzielen? Sind die hoch genug angesichts der Herausforderungen, die wir haben durch künstliche Intelligenz beispielsweise? Also Herausforderungen und Chancen, sagte ich ja schon, aber auch reine Herausforderungen wie beispielsweise China. Ja, werden wir noch so wirtschaftsstark sein wie bislang? Haben wir möglicherweise schwierigere Zeiten vor uns, wo die Überschüsse viel knapper ausfallen? Dann bedeutet das, dass wir heute nicht so viele Schulden aufnehmen dürfen. Das ist ganz klar.
Ist eigentlich Stand heute die Rolle Deutschlands auf dieser Welt?
Entschuldigung, ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden.
Was ist heute Stand heute? Was ist die Rolle Deutschlands auf dieser Welt? Wir haben jetzt vorhin geredet darüber, Deutschland wird wahrscheinlich wieder EU-Schulden schulden müssen. Was ist generell gesprochen, wenn Sie auf die Weltlage blicken, China, USA, Europa, neue Welt, BRICS-Staat, was ist die Rolle Deutschlands aktuell auf dieser Welt?
Ah ja, wissen Sie, also da will ich jetzt. Da kann ich ja fast nur ein bisschen spöttisch drüber reden und sagen, Sie sehen das ja daran, dass der deutsche Außenminister nach Zypern gefahren ist, um in Zypern irgendwie über den Iran-Konflikt zu sprechen mit dem zypriotischen Kollegen. Ja, das zeigt so ein bisschen, was die Rolle Deutschlands in diesem Krieg ist. Okay, er ist danach auch nach Israel gefahren, aber auch da wird er die israelische Regierung nicht zu irgendeiner nennenswerten Änderung in ihrer Haltung bewogen haben. Also Deutschland ist in einer ausgesprochenen Statistenrolle, würde ich einmal sagen, in der Welt. Deutschland hat noch ein gewisses Durchsetzungsvermögen innerhalb der Europäischen Union. Ja. Davon macht es aber immer nur zögerlich, zurückhaltend und sparsam Gebrauch. Und ich würde mir wünschen, dass Deutschland dort selbstbewusster auftrete, denn die EU hat natürlich ein gewisses Gewicht. Also auch das darf man nicht überschätzen, aber sicherlich mehr als Deutschland allein. Ja. Und mir wäre es lieb, wenn Deutschland sich in der Europäischen Union stärker engagieren würde und auch selbstbewusster auf Dinge hinweisen würde, die wichtig sind für Deutschland und für die Europäische Union und das dann gegebenenfalls auch durchsetzen würde. Also so Dinge, die auf europäischer Ebene passiert sind, die wirklich echt schädlich gewesen sind, wie zum Beispiel dieses Verbrennerverbot, was mit Zustimmung der deutschen Bundesregierung, also der Regierung eines Landes, was extrem von der Autoindustrie abhängt und was eine sehr erfolgreiche, über 100 Jahre sehr erfolgreiche Industrie gehabt hat, dass die dieser Industrie selbst Steine in den Weg legt, ja. Und sich da irgendwie von den europäischen Mitgliedstaaten, die nicht so eine starke Autoindustrie haben, hat über den Tisch ziehen lassen, das verstehe ich einfach nicht, ja? Oder diese Lieferkettenrichtlinie und sowas, die also ein völliges bürokratisches Ungetüm ist und wirklich eigentlich staatliche Aufgaben einfach den Unternehmen und darunter zum Teil sehr kleinen Unternehmen auferlegen. Dass Deutschland sowas mitgemacht hat, statt dort einfach auf die Bremse zu treten, so wie Frau Thatcher das vielleicht früher getan hätte und gesagt hätte, was tut uns nicht, ja, das ist mir ehrlich gesagt nicht verständlich und das halte ich für große Fehler der Politik früherer Bundesregierung.
Schadet die EU Deutschland mehr, als dass sie der Bundesrepublik nützt? Ist ja interessant, der Volkswirt oder der Professor Stefan Homburg zum Beispiel argumentiert ja, Deutschland solle die EU eigentlich verlassen, weil die EU löst keines der zentralen Probleme Deutschlands. Wäre das ein Schritt, der aktuell in der gegenwärtigen Lage EU-Brüssel der vernünftig wäre, oder wäre das ein kompletter Fehler, absolut falsch, völlig Hände weg davon?
Naja, also Herr Homburg steht, glaube ich, mit dieser Auffassung schon ein wenig allein, dass es so schlimm ist. Die Europäische Union hat schon sehr viele sehr positive Seiten, insbesondere was den europäischen Binnenmarkt betrifft. Und auch im geopolitischen Theater ist es natürlich so, dass die EU eher Gehör finden würde als, sagen wir mal, ein disparater Chor von lauter Mitgliedstaaten, die alle irgendwie ihr eigenes Ding machen. Also ich will das nicht kleinreden. Die EU hat sehr viel Positives erreicht in den vergangenen Jahrzehnten. Sie hat aber natürlich auch Fehler gemacht. Insofern ist es ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, ja, wir bleiben auf alle Fälle drin oder wir sollten auf alle Fälle raus. Also ich bin auf keinen Fall dafür, dass man die Europäische Union heutzutage verlässt. Aber man muss natürlich auch klar machen, dass es zwingend erforderlich ist, dass die Europäische Union auch künftig positiv beiträgt zum wirtschaftlichen Wachstum, zur Wohlfahrt ihrer Bürger und dass bestimmte negative Begleiterscheinungen, wie beispielsweise die vielfach beklagte Bürokratie, die durch Brüsseler Regelungen ja wie so wie Mehltau sich über die Wirtschaft legt und alles hemmt und verlangsamt und so, dass das halt auch zurückgeführt werden muss. Man mit einem sehr viel sparsameren Regulierungsansatz Wirtschaftspolitik betreiben sollte, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Da gibt es zurzeit immerhin, das würde ich dem deutschen Bundeskanzler auch zugute halten, positive Entwicklungen durch diese Omnibus-Gesetzgebung, die in der Europäischen Union jetzt auf den Weg gebracht werden. Also ich sprach eben schon über das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz in Deutschland und die zugehörige Richtlinie im Europäischen Parlament. Da hat das Europäische Parlament, nicht im Europäischen Parlament, also die Richtlinie der Europäischen Union, aber das Europäische Parlament hat da ja einen sehr mutigen Beschluss gefasst und der europäischen Gesetzgebung die Zähne sehr weitgehend gezogen. Ja, also ist das, wenn das so umgesetzt wird, auch auf der Ebene des Rates, wie das Europäische Parlament das beschlossen hat, dann ist das ein großer Fortschritt und die Bundesregierung wäre eigentlich gut beraten, schon jetzt das deutsche Lieferketten-Sorgfaltsgesetz entsprechend auch anzupassen.
Viel radikaler geht Donald Trump vor. Der kommt da mit über Fettenrotstift und streicht da ein Gesetz nach dem anderen. Wie beurteilen Sie den aktuellen US-Präsidenten? Ist er Fluch oder Segen für diese Welt? Macht er alles falsch, vieles richtig? Wie schätzen Sie Trump ein?
Ja, also ich fürchte ehrlich gesagt, dass ich ihn eher negativ als positiv einschätze, obwohl es auch bei Trump natürlich so ist, dass er bestimmte Dinge macht, bei denen man sagt, das hat auch seine guten Seiten. Wie sehr erfolgreich diese Politik da von Musk gewesen ist, Doge, dass man mit Rotstift bei der öffentlichen Verwaltung ansetzt. Das kann ich einfach nicht beurteilen. Dazu fehlen mir die Kenntnisse. Ich sehe jetzt aber eigentlich auch nicht eine starke Belebung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund dieser Sparmaßnahmen. Und für Europa, glaube ich, ist das aufgrund unserer viel stärkeren Verrechtlichung ohnehin nicht möglich, in ähnlicher Form zu verfahren. Also ich meine, wir haben ja Kündigungsschutz oder sogar Beamtenstatus im öffentlichen Dienst. Wir können nicht einfach die Mitarbeiter der staatlichen Institutionen mehr oder weniger von heute auf morgen auf die Straße setzen, so wie der Musk das getan hat. Ansonsten macht Trump natürlich ein ausgesprochenes Powerplay und seine Intentionen dabei sind manchmal gar nicht so schlecht. Also grundsätzlich finde ich das gar nicht so übel, dass der Maduro jetzt in New York im Gefängnis sitzt und dort seinen Prozess erwartet. Aber die Frage ist natürlich immer, wie reagieren dann andere Staaten darauf, wenn die USA von einem bislang existierenden Konsens in internationalen Gepflogenheiten ausbrechen und einfach ihr eigenes Ding machen. Also man muss ja dann auch berücksichtigen, dann machen andere Staaten auch ihr eigenes Ding und das kann durchaus nachteilig werden. Also ich bin ja schon ein Verfechter des Völkerrechts und sehe das eben durch Trump deutlich untergraben. Ja? Und das halte ich für sehr problematisch.
Was wäre eine vernünftige Politik Deutschlands gegenüber den USA?
Naja, ich glaube, die deutsche Bundesregierung macht da zurzeit gar nicht die allerschlechteste Politik. Sie versucht irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis zur amerikanischen Administration zu erhalten, obwohl sie in der Sache widerspricht. Ja, also ich finde, das hat der Bundeskanzler zum Teil wirklich sehr geschickt gemacht, dass es ihm gelungen ist, deutlich zu machen, dass er bestimmte Maßnahmen des amerikanischen Präsidenten für nicht richtig hält und nicht bereit ist, diesen Weg mitzugehen. und doch gleichzeitig auf der persönlichen Ebene ein Verhältnis zu ihm zu entwickeln, bei dem man inzwischen fast denken mag, wenn Trump in Europa einen Ansprechpartner hat, dann ist das, na gut, es kann auch Frau Meloni sein, aber ansonsten ist es Merz. Jedenfalls ist es nicht Herr Sarkozy und ganz gewiss nicht der spanische Ministerpräsident. Ja. Das denke ich, ist nicht ganz schlecht. Das Problem ist halt, wir müssen die realen Machtverhältnisse respektieren, und können uns deshalb nicht einfach nur auf diese völkerrechtliche Position stellen, dass dies im Grunde genommen wahrscheinlich erfordern würde, dass wir sehr viel schärfer mit den USA ins Gericht gehen. Aber damit würden wir uns selbst eben doch großen Schaden zufügen können. Und deshalb wäre es unklug, das zu tun. Also wir dürfen nicht so verfahren, wie die Juristen das manchmal spöttisch sagen, fiat justitia pereat mundi, ja, also Gerechtigkeit geschehe, wenn auch die Welt untergehe dadurch. Ganz schlimm ist es natürlich nicht, aber hier müssen, glaube ich, einfach bestimmte realpolitische Konsequenzen gezogen werden, die nicht immer im Einklang mit der reinen Lehre des Völkerrechts stehen können.
Ja, wenn wir gerade beim Völkerrecht sind. Die Deutschland, der Bundeskanzler spricht mit Trump, obwohl er das eben nicht, also, oder zumindest zweifelhaft ist, ob das alles, was er macht, völkerrechtskonform ist. Was er allerdings blockiert, ist jeglicher Dialog mit Russland. Finden Sie das gut? Wie sollte Deutschland sich gegenüber Russland positionieren? Sollte man mit Putin sprechen? Was wäre jetzt, waren wir bei den USA, was wäre eine vernünftige Politik gegenüber Russland für Deutschland?
Also ich bin grundsätzlich gegen diese Art von Gesprächsverboten. Ich glaube, es ist immer gut, wenn Politiker miteinander sprechen und wenn ich etwas lobend über Trump sagen darf. Also er hat ja auch Sachen gemacht, die nicht so schlecht waren, nicht wahr? Aber dass er beispielsweise einfach mal versucht hat, mit dem Kim Jong-un in Nordkorea zu sprechen, fand ich richtig. Ist nicht viel bei rausgekommen, ja, mag an Kim Jong-un liegen und vielleicht gibt es Leute ja, die sagen, man hätte es auch gleich lassen können. Aber grundsätzlich denke ich, dass eine Dialogbereitschaft wichtig ist und Sie fragen jetzt nach Russland. Da bin ich sehr dafür, dass diese Dialogbereitschaft seitens Deutschlands und auch seitens der Europäischen Union besteht. Wir sollten mit Putin reden. Man kann ja Interessenskonflikte offen benennen oder unterschiedliche Meinungen offen benennen. Aber ein Gespräch führt doch auch oft dazu, dass man die Sichtweise des Gesprächspartners besser versteht und dass man die eigene Position vielleicht hinterfragt oder sich fragt, was wirklich wichtig daran ist und unverzichtbar und wo man vielleicht auch konziliant sein kann oder nach Kompromissen suchen kann. Da komme ich jetzt nochmal auf unseren Friedensvorschlag zu sprechen, der meines Erachtens ein solcher Kompromiss wäre, bei dem wir nichts Essentielles aufgeben würden. Also dafür ist ein Gespräch, glaube ich, immer gut und ich wäre sehr dafür, dass man das auch mit Russland führt und mit China führt und mit wem auch immer, meinetwegen auch mit den Mullahs im Iran.
Was würde ein Gespräch mit Russland der deutschen Wirtschaft bringen? Meine, stellen wir uns vor, Ihr Friedensvorschlag, der wird jetzt, kommt heute oder morgen sofort aufs Tapet, auf den Tisch, wird sogar angenommen. Was würde das für die deutsche Wirtschaft bedeuten? Was wäre das, was für ein Schub wäre möglich oder wäre das dieser Schub gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt oder vielleicht sogar wünscht?
Also ich stelle mir diesen Schub in der Tat nicht groß vor. Ja, also wenn es jetzt dazu käme, dass wir die Wirtschaftssanktionen aufheben würden, dann würde das für manche deutschen Unternehmen natürlich neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen. Die würden davon auch Gebrauch machen. Auch russische Unternehmen würden natürlich versuchen, in Europa wieder Fuß zu fassen. Das würde ich insgesamt beides für positiv halten, wenn das so ist. Aber Russland ist jetzt von der wirtschaftlichen Stärke her nicht wirklich so ein bedeutender. Das heißt, der Effekt ist, glaube ich, überschaubar. Aber ich habe mir ein grundsätzliches Problem eigentlich mit diesen Sanktionen, weil ich denke, dass sie in gewisser Hinsicht zu breit angelegt sind. Dass man alle Wirtschaftskontakte zu Russland einführt. Nehmen wir einfach mal die Energieversorgung, ja, dass man kein russisches Gas mehr kaufen will. Das wird ja damit gerechtfertigt, dass man sagt, dann könnte ja Russland dieses Geld nehmen und damit sich irgendwie Waffen und Technologie einkaufen, um den Krieg in der Ukraine zu führen oder zu verlängern oder zu gewinnen oder sowas Ähnliches. Und dieses Argument, denke ich, dass das ist nicht überzeugend, denn Wenn das die Besorgnis ist, dass der russische militärische Erfolg in der Ukraine entscheidend davon abhängt, dass Russland sich kritische Technologie in westlichen Staaten oder in irgendwelchen Staaten besorgen kann, dann muss die Maßnahme die sein, dass man sagt, wir verkaufen diese Technologie nicht an Russland. Wir verkaufen keine militärisch relevante Technologie an Russland, solange Russland einen Angriffskrieg führt. Und wir würden auch Maßnahmen gegen Staaten ergreifen, die jetzt nicht zum Westen zu zählen sind, die vielleicht damit liebäugeln könnten, Russland solche Technologie zu verkaufen. Wir würden auch Maßnahmen gegen diese Staaten ergreifen, denen den Zugang zu unseren Märkten sperren beispielsweise, also sehr viel höhere Kosten diesen Staaten auferlegen, als sie in Russland gewinnen könnten durch den Verkauf dieser Güter. Das könnte man alles machen und sowas hat es früher ja auch schon gegeben. Es hat ja zu Zeiten der Sowjetunion bereits so eine Liste gegeben. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber es gab so eine richtige Liste von Gütern, die nicht in die Sowjetunion ausgeführt werden durften. Das kann man alles machen. Was man aber nicht meines Erachtens machen sollte, ist, dass man sagt, deshalb kaufen wir kein russisches Gas. Denn wir brauchen halt eine vielfältige Energieversorgung. Wir wissen nicht genau, wie zuverlässig jede einzelne Art von Energielieferung ist. Dass wir jetzt das Gas als LNG mit Schiffen nach Deutschland bringen lassen, wirft ja unmittelbar die Frage auf, wie sicher eigentlich der Schiffsverkehr ist. Und was wäre denn der Fall, wenn solche Tanker plötzlich mal torpediert werden, ja, von irgendwelchen U-Booten, von denen keiner genau weiß, wo die eigentlich herkommen oder sowas. Also das ist auch sehr verletzlich, sehr, sehr angreifbar, eigentlich diese Art von Energieversorgung. Und deshalb denke ich, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir aus vielen Quellen Energie bezögen. Und ich hätte auch nichts dagegen, russisches Gas wieder einzusetzen.
Wollte ich gerade fragen, wie denken Sie über diese Abhängigkeit Deutschlands? Erst war man abhängig von russischem Gas, jetzt ist man von LNG-US-Gas quasi abhängig. Also man gibt sich von einer Abhängigkeit in die nächste, in die Superabhängigkeit sozusagen. Ist das klug? Ist das unklug? Wie löst man sich davon?
Naja, also wir haben in der Energiepolitik, glaube ich, gewaltige Fehler gemacht, weil wir insbesondere in Deutschland so eine Hysterie haben, jede Energieerzeugungsart gleich als irgendwie umweltschädlich zu brandmarken. Und das ist natürlich so. Es gibt gewisse umweltpolitische Begleiterscheinungen, die negativ sind, aber statt jetzt zu sagen, wir minimieren den negativen Einfluss auf die Umwelt, verfolgen aber die Technologie weiter, hat man über die ganze Technologie gleich ausgeschlossen. Ja, also den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie halte ich für einen ganz fatalen Fehler. Das hätten wir nicht tun sollen. Die Technologie entwickelt sich dahin, dass nukleare Abfälle viel besser zu managen sein werden in der Zukunft, weil sie viel weniger strahlend sein werden, weil sie in viel geringeren Mengen anfallen werden, weil sie bis fast zur völligen Strahlungsunfähigkeit noch zur Energiegewinnung benutzt werden können im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Also da müssten wir, die wir mal führend waren auf dem nuklearwissenschaftlichen Gebiet, dringend versuchen, wieder Anschluss zu gewinnen, dass man Fracking in Deutschland nicht zulässt, aber gleichzeitig das Gas, was durch Fracking in Kanada oder in den USA gewonnen wird, auf teuerste Art und Weise hierher bringt, ist meines Erachtens eine gewisse Verlogenheit, die dort einfach ist. Dass man Sonne und Wind ausbaut, ist, finde ich, in Ordnung. Ja, da versuchen wir ja sozusagen eine gewisse Abhängigkeit zu vermindern, aber wir geraten natürlich in die Abhängigkeit von Sonne und Wind und das hat auch ihre Probleme, wie Sie wissen. Aber ich bin dafür, dass wir das machen. Ja, wir sollten Sonne und Wind nutzen in dem Maße, in dem das eben wirtschaftlich vernünftig ist, aber wir sollten nicht alles auf Sonne und Wind abstellen.
Wie denken Sie generell über die deutsche Wirtschaft? Was läuft gut, was läuft nicht gut?
Also, was meines Erachtens nicht gut läuft, um jetzt sehr grundsätzlich zu sein, ist die Qualifikation unserer Arbeitnehmer. Also ich beobachte das an den Universitäten mit Schrecken, dass die Abiturienten und Studenten, die wir kriegen, immer weniger lernfähig werden. Oder sagen wir so, dass ein immer geringerer Teil von denen tatsächlich lernfähig ist im Sinne von, da ist eine intellektuelle Neugier, die wollen Sachen verstehen, die wollen den Sachen auf den Grund gehen. Es gibt irrsinnig viele Studenten, die wollen gern einfach lernen im Sinne von auswendig lernen. aber auswendig lernen, ohne zu verstehen, ja. Und selbst das klappt nicht gut, ja. Also auch das Auswendiglernen klappt nicht so richtig gut, aber das ist auch nicht so richtig hilfreich. Wir brauchen eigentlich Leute, die denken können und nicht Leute, die reproduzieren können, die Dinge reproduzieren können, die sie nicht verstanden haben. Und das nimmt zu, ja. Die Studenten werden nach meinem Dafürhalten immer schlechter. Also sozusagen im Durchschnitt. Es gibt immer auch eine Reihe von guten Studenten, auch sehr guten Studenten, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Auch im Bereich der Forschung ist Deutschland gar nicht schlecht aufgestellt. Aber in der breiten Masse der Akademiker ist es so, dass die Qualität immer schlechter wird. Und die Unternehmen beklagen das ja auch, dass es immer schwieriger wird, qualifizierte Arbeitskräfte zu kriegen. Jetzt nicht nur natürlich bei denen, die studiert haben, sondern auch bei Leuten, die eben nur mit einem Schulabschluss, also Sekundarstufe, in den Arbeitsmarkt eintreten und dann eine Ausbildung machen oder sowas ist, dass das immer schlechter wird. Und da ist leider es zu beobachten, dass das nicht nur eine Entwicklung ist in Deutschland, sondern soweit ich es jetzt aus Studenten ableiten kann, die aus anderen Staaten kommen, das findet sich weithin, auch in der Europäischen Union, also in Staaten der Europäischen Union, auch in Amerika, auch in China übrigens. Ja, die sind auch nicht gut, die chinesischen Studenten, die zu uns kommen. Und oft ist es sogar so, dass man denkt, die in Deutschland heimischen Studenten sind typischerweise immer noch besser als die, die aus dem Ausland zu uns kommen. Also ich glaube, die Abwärtsentwicklung, die ist weltweit und vielleicht ist sie sogar im Ausland noch schneller, als sie bei uns schon besorgniserregend schnell ist. Aber wir müssen sie meines Erachtens dringend stoppen. Ja, die chinesischen Studenten, also vielleicht kriegen wir da nicht die Crème de la Crème, vielleicht geht die Crème de la Crème in die Vereinigten Staaten von Amerika und nach England und sowas, das mag durchaus sein, ja, aber die ich so sehe, sind schon klug, aber sie haben nicht die Art Ausbildung, die man in Deutschland den Schülern mitgibt, die das kritische Denken befähigt, sondern das ist wieder so eine Art von Lernhaltung, die sehr stark auf Fleiß und stumpfes Reproduzieren abstellt und viel weniger auf Verständnis. Und deshalb, ja, würde ich sagen, grundsätzlich haben wir schon auch bestimmte Reststärken in unserem Ausbildungswesen, auf die wir zurückgreifen können. Aber wir müssen uns ihrer besinnen und müssen die Bildung und Ausbildung unserer jungen Leute entscheidend verbessern durch stärkere Leistungsanforderungen und stärkeres Leistungsdenken.
Darf ich fragen, was ist da die Ursache? Was glauben Sie? Warum ist das so? Warum werden die Studenten, überspitzt formuliert, immer schlechter in Deutschland?
Ja, also zum einen glaube ich, dass immer weniger Anforderungen in den Schulen an die Schüler gerichtet werden. Also unsere Schulen haben sich einer gewissen, ich nenne es Kuschelpädagogik ergeben. Ja, es muss alles immer nett sein, es muss den Schülern Spaß machen, die müssen motiviert sein dafür und sowas, ja. Aber das Lernen auch einfach manchmal nur Anstrengung erfordert und dass das mühsam ist und dass man diese Mühe auch auf sich nehmen muss, das wird eigentlich immer weniger vermittelt. Ja, man gibt den Schülern, die natürlich ein gewisses Bequemlichkeitsdenken haben, immer stärker nach und das führt zu einem Leistungsabfall. Hinzu kommt, dass meines Erachtens die Schule überfordert ist, wenn man denkt, dass es nur der Sch Schule zu verdanken sei, wenn ein Schüler eine bestimmte Bildung erreicht oder nur der Schule. Das ist falsch. Das Elternhaus gehört natürlich auch dazu. Ja. Und ich glaube, dass die häusliche, die familiäre Erziehung viel schlechter geworden ist, gerade in Bezug auf Bildungsinhalte oder Kulturtechniken oder ähnliches, als das noch vor Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Frauenerwerbstätigkeit gestiegen ist. Also früher haben sich halt die Mütter um die Schularbeiten ihrer Kinder gekümmert und haben mit denen am Nachmittag geübt. Ja, aber heute ist das so, dass die gar nicht mehr die Zeit und die Kraft dazu haben, weil die meisten von denen berufstätig sind und deswegen glaube ich auch nicht mehr so viele Schulaufgaben aufgegeben. Ja, also da kommt man den Schülern dann wiederum entgegen und dann wird das natürlich unproduktiv. Dann nimmt das Lesen sehr stark ab, durch die Übermacht von Fernsehen und digitalen Medien. Ich persönlich denke, dass das Lesen dringend gestärkt werden müsste und der Einfluss der digitalen Medien zurückgedrängt werden müsste. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig zu tun. Es gibt jetzt so erste Ansätze, dass man irgendwie Handys vielleicht verbieten will in Schulen oder für Kinder unter 14 oder sowas ähnliches. Das geht, glaube ich, alles in die richtige Richtung. Aber ob das wirklich von Erfolg gekrönt sein wird oder ob es dann nicht auch viele Umgehungsmöglichkeiten gibt, da bin ich also sehr sehr skeptisch.
Darf ich fragen, was für einen Einfluss spielt die Zuwanderung bei diesem Problem? Da hört man ja auch oder liest man auch ab und zu abenteuerliche Sachen aus Deutschland, dass die Schüler nicht mehr richtig Deutsch sprechen könnten, dass da, ja, also überspitzt formuliert, dass da quasi schon die Migrantenkinder fast schon in der Überzahl seien. Wie sehen Sie die Zuwanderung hinsichtlich dieses Problems als Einflussfaktor?
Richtig, was Sie sagen, das ist der Fall. Es gibt Schulen, die da große Probleme haben, weil die Mehrheit der Schüler gar nicht mehr Deutsch als Muttersprache spricht und vielleicht ein großer Teil der Schüler Deutsch überhaupt nur schlecht beherrscht. Und dann ist es natürlich schwierig, Unterricht zu machen. Das ist gar keine Frage. Ja. Hier ist es aber auch so, dass ich glaube, das muss nicht notwendigerweise so gehandhabt werden, wie das in Deutschland gehandhabt wird, sondern man kann auch stärkere Integrationsanstrengungen und stärkere Leistungsanforderungen an die Schüler aus fremden Ländern richten. Und die wären auch bereit, denen nachzukommen, wenn ihnen nicht allgemein kommuniziert werden würde. Auch eigentlich geht es auch ohne. Ja, eigentlich geht es auch ohne, kann zum Beispiel dadurch kommen, dass man sagt, naja, wir haben eigentlich eine gewisse soziale Unterstützung, jetzt neue Grundsicherung oder sowas ähnliches und Möglichkeiten der Schwarzarbeit, die doch oben drauf kommen und ein Wohngeld kriegt man auch, was ein Lebensniveau sichert, was ja zumindest vergleichbar, wahrscheinlich sogar deutlich oberhalb dessen ist, was diese Menschen in ihren Herkunftsländern gehabt haben. Und wenn die Eltern so etwas vorleben und an die Kinder kommunizieren, dann schwinden natürlich die Leistungsanreize bei den Kindern in der Schule. Ich selbst habe ein Jahr lang in Kanada gelebt und Kanada ist ja nun auch ein großes Einwanderungsland. Und meine Kinder sind auch eine kanadische Schule gegangen. Und also da herrschte Zucht und Ordnung, ja. Da wurden die Kinder wurden dort systematisch zu Kanadiern erzogen. Und die kanadischen, oder wenn man so will, eigentlich letzten Endes westeuropäischen Werte wurden denen auf der Schulbank eingeimpft, geradezu. Ja. Und das, glaube ich, erfolgt in Deutschland leider nicht, ja. Obwohl wir denke ich, da vieles zu vermitteln hätten, was sehr positiv ist. Das muss ja auch gar nicht irgendwie als, wie soll ich das sagen, als Zwangsmaßnahme erfolgen. Also man kann ja auch Schüler gewinnen, man kann sie motivieren, man kann sie davon überzeugen, dass bestimmte Sachen gut und richtig sind. Und das müsste aber eben auch mit Nachdruck erfolgen. Und ich glaube, da scheitert es dran, teilweise auch deshalb, weil die Lehrkräfte überfordert sind mit vielen Aufgaben, die ihnen eigentlich nicht die von ihnen eigentlich nicht zu erledigen sind, also beispielsweise mit ganz normaler Basiserziehung von Kindern im Grundschulalter. Ja, ich höre das aus dem Grundschulbereich, dass manche Kinder überhaupt nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Ja? Dass die Lehrer dann da erst einmal versuchen müssen, irgendwie eine Linie reinzukriegen, bevor sie sich an ihre eigene Aufgabe ranmachen. Also habe jemand, der hat mir erzählt, als Grundschullehrerin kam eine Mutter an von einem 6-jährigen Kind und bat die Lehrerin, dass es das Kind wickle, weil es halt noch nicht sauber sei. Ja, also regelmäßig die Windeln wechselt für einen 6-Jährigen, nicht? Und also sowas geht natürlich einfach nicht. Ne? Also die Schulreife erfordert schon auch, dass die Kinder entwicklungsmäßig so weit sind, dass sie diszipliniert einem Unterricht folgen können und die Lehrer dort nicht miterziehen müssen, jenseits der Erziehung, die, sagen wir, jetzt mit den Bildungsinhalten verknüpft ist.
Kann das die deutsche Gesellschaft schulden? Ich meine, man liest und man hört von Kommunen, die völlig am Anschlag seien, da seien ja viel zu viele, die man integrieren müsste, aber gar nicht integrieren kann. Guido Sarrazin hat, da habe ich seine Bilanz nach, wir schaffen 10 Jahre, wir schaffen das, ist noch schlechter als das, oder noch schlimmer als das, er es überhaupt hat kommen sehen. Glauben Sie, man kann das als deutsche Gesellschaft noch schultern oder ist da eine kritische Masse erreicht, über ein Kipppunkt quasi schon überschritten? Kann man das überhaupt noch schaffen als Deutschland?
Ich bin ja nun weder Soziologe noch Migrationsforscher und Herr Sarrazin hat sich damit wahrscheinlich intensiver befasst, als ich das getan habe. Deshalb will ich da ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Einschätzung oder nur darauf verweisen, dass das, was ich jetzt so sage, mehr vielleicht auf bestimmten subjektiven Wahrnehmungen als auf irgendwie systematischen Erhebungen fußt. Aber da würde ich Ihre Frage so beantworten, wenn Sie fragen, kann man? Würde ich sagen, ja, selbstverständlich können wir. Ja, nur wir tun es nicht zur Genüge. Also wissen Sie, wir Deutschen sind verwöhnt von dem Erfolg und dem Reichtum, den wir uns in den Jahren, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg erarbeitet haben. Und irgendwo fehlt uns das Bewusstsein dafür, dass heutzutage wieder mehr Anstrengung erforderlich ist, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Ich meine, auch das Wirtschaftswunder kam nur zustande dadurch, dass die Leute sich damals angestrengt haben. Die haben sich viel länger gearbeitet, beispielsweise, als wir heute gearbeitet haben und haben ein viel niedrigeres Wohlstandsniveau gehabt und waren damit dennoch glücklich und zufrieden. Ja? Und wir sind aber heute so saturiert, dass vielfach man eben hört, also es ist eigentlich gar nicht so richtig nötig, dass man 40 Stunden arbeitet und 30 oder 25 wäre eigentlich auch genug und so, nicht wahr? Und man das Gefühl hat, wir können uns doch alles leisten und wir müssen gar nicht mal diesen Ruck durch Deutschland gehen lassen, den der Bundespräsident Herzog vor 20 Jahren, glaube ich, ungefähr eingefordert hat. Und solange dieses Bewusstsein noch nicht da ist, fürchte ich, werden wir mit den Herausforderungen nicht angemessen umgehen.
Glauben Sie, die Politiker in Berlin sind sich dieser Realität, von der Sie jetzt eben gerade gesprochen haben, bewusst? Kümmern die sich in Berlin um die richtigen Probleme, um die richtigen Sorgen der Menschen? Oder ist man da meilenweit davon entfernt?
Das ist natürlich schwierig, bei den Politikern in den Kopf hineinzugucken, wessen sie sich bewusst sind und was sie vielleicht denken, aber dann doch nicht machen, weil sie irgendwelche anderen Rücksichten nehmen müssen. Wenn man manchmal so Äußerungen des Bundeskanzlers hört, denkt man, ja, also bestimmter Probleme scheint er sich durchaus bewusst zu sein. Ja, also diese Äußerung mit dem Stadtbild beispielsweise, das Stadtbild ist ja zum Teil desaströs. Ja, er hat es unglücklicherweise mit Migranten oder mit Migration oder mit Abschiebungen verknüpft, was, glaube ich, nicht so ganz geschickt war, weil diese Stadtbildprobleme keineswegs nur auf Migranten zurückgehen. Das sind zum Teil auch ganz normale Deutsche, die irgendwie, ja, also da an den Bahnhöfen rumhängen und Verunreinigungen hervorbringen, Sachen beschmieren und all so etwas. Ne? Also es ist nicht nur ein Migrantenproblem, aber die Migranten spielen dabei halt auch eine gewisse Rolle. Oder wenn der Merz über die kleinen Paschas geredet hat, das ist ihm halt alles sofort verübelt worden. Ja? Also wir sind da total hysterisch, dann heißt es gleich, der sei rassistisch oder was weiß ich was, nicht wahr? Aber im Kern, denke ich, ist Merz sich der Tatsache bewusst, dass es da Probleme gibt. Und dann wirft er, aus welchem Grund auch immer, ab und zu mal so einen Stein ins Wasser und hört ihn platschen, aber dann passiert nicht sehr viel. Ja, also mehr Führung, glaube ich, wäre in dieser Frage wichtig. Und da ist die Frage, will er das nicht oder kann er das nicht, weil er doch auch eine Partei hat, die in vielerlei Hinsicht, wie soll ich sagen, verweichlicht ist, verwogt ist, ja, die einen harten Kurswechsel nicht mitmachen würde. Und darauf müssen Bundeskanzler und Parteivorsitzender natürlich irgendwo auch Rücksicht nehmen. Vielleicht wird eines Tages irgendwie eine charismatische Politikergestalt auftauchen, die das kann. Aber die sehe ich jetzt wiederum in Deutschland nicht.
Das ist eigentlich generell los in Deutschland, wenn Sie jetzt diese Stadtbilddebatte ansprechen. Das ist ja, wird ja unglaublich hysterisch geführt. Es gibt sogar Politiker, die Bürger anzeigen wegen irgendwelchen Meinungsäußerungen. Die Polizei steht am Morgen früh vor der Türe, weil man irgendeinen Tweet absetzt. Also wir beobachten aus der Schweiz eigentlich ein hysterisches Deutschland. Eine gewisse Aufgeregtheit. Darf ich mal Sie fragen, wie nehmen Sie das wahr? Was ist da ganz generell los aktuell in Deutschland?
Also ich halte es auch für hysterisch, ja, auch hysterisch zu in einem Ausmaß, was die Meinungsfreiheit, glaube ich, unzulässig einschränkt. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich meine, ich habe auch so Berichte gelesen wie die Sie jetzt erwähnt haben, dass da die Polizei wegen irgendwelchen Postings aktiv wird. Das ist aber nach meinem Dafürhalten keineswegs die Regel, sondern das sind wahrscheinlich irgendwelche Ausnahmen, die jetzt genauso skandalisiert werden, wie andere Ausnahmeerscheinungen, die man manchmal sieht. Aber in der breiten Masse ist das natürlich nicht der Fall. Es wird unglaublich viel gepostet in den sozialen Netzen und es wird auch unglaublich viel Unfug dort oder auch total Verhetzendes gepostet, ohne dass da irgendwie gegen vorgegangen wird. Also das muss man schon ein bisschen gerade rücken, glaube ich. Aber wir sind da weit entfernt davon, irgendwie in einem Polizeistaat zu leben. Und dass es ab und zu mal Auswüchse gibt, ja, das kommt halt vor. Aber das würde ich wirklich unter Auswuchs katalogisieren. Und sehe da keine akute Bedrohung drin. Die Bedrohung liegt eher darin, dass die fundamentalen Probleme der Zeit nicht erkannt werden, vor dem Hintergrund von Problemen, die zumindest von meines Erachtens von eher sekundärer Bedeutung sind, die überbetont werden. Ja? Und das verknüpft sich alles so mit diesem Woken-Gedankengut, was irgendwann mal aus Amerika zu uns gekommen ist und da zurzeit Gott sei Dank ein bisschen auf dem Rückzug zu sein scheint oder von der amerikanischen Administration ein bisschen zurückgedrängt wird. Ob das bei uns auch so zugehen wird, weiß ich nicht. Ich würde es hoffen, dass das nur eine Welle ist, die auch eines Tages wieder abebbt, wo die Leute dann sozusagen zum gesunden Menschenverstand zurückkehren und sagen, wir müssen auch die Kirche mal im Dorf lassen. Aber im Augenblick lassen wir die Kirche nicht im Dorf, ne? Also im Augenblick ist das eine völlig übertriebene Hysterie in vielerlei Fragen.
Was müsste Friedrich Merz in der aktuellen Situation tun? Was wäre Ihr zentraler Ratschlag an den Bundeskanzler?
Mein zentraler Ratschlag wäre, er müsste eine Bereitschaft dafür wecken und eine Einsicht in die Notwendigkeit dafür wecken, dass man in Deutschland länger arbeitet. Und mit länger arbeiten meine ich nicht in erster Linie eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit, sondern ich meine eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit. Ja, also die grundsätzliche Problematik in Deutschland ist doch die, dass wir auf der einen Seite nicht bereit sind, ein niedrigeres Konsumniveau zu akzeptieren. Wir wollen unser Konsumniveau mindestens halten, wenn wir es nicht sogar noch weiter verbessern wollen. Und gleichzeitig sagen wir müssen viel, viel mehr investieren. Und mit investieren meine ich jetzt nicht nur Investitionen in unternehmerisches Kapital, sondern auch Investitionen in, was der Ökonom Humankapital nennt, also Bildung und Ausbildung, Schulen, Universitäten und Ähnliches. Ja. Also wenn man sowohl, es ist ja so, im Prinzip zerfällt das Bruttoinlandsprodukt in Konsum und Investitionen. Lassen wir Exporte und Importe jetzt mal außen vor, nicht wahr? Aber Konsum und Investitionen, wenn man beides steigern will, dann braucht man mehr Bruttoinlandsprodukt. Da muss man mehr produzieren. Und mehr produzieren können wir meines Erachtens nur, wenn wir auch länger arbeiten, pro Woche. Im Augenblick ist die Wochenarbeitszeit in Deutschland, glaube ich, so im Bereich von irgendwie 38,5 bis 39 Stunden. In Griechenland arbeitet man 43 Stunden pro Woche. Und da stellt sich doch die Frage, warum können die Deutschen nicht eigentlich auch 43 Stunden pro Woche arbeiten? Wenn man eine Bereitschaft dafür gewönne, dann wäre es so, dass durch das höhere Bruttoinlandsprodukt, was einfach durch die Arbeitszeitverlängerung natürlich entsteht, erstens höhere Einnahmen bei den Sozialversicherungen zu verzeichnen wären. Das heißt, die Finanzierungsprobleme unserer Sozialversicherungen würden sich mindern, wenn wir bereit wären, mehr zu arbeiten in der Zeit, in der wir arbeitsfähig sind. Und zweitens ist es natürlich so, dass eine Erhöhung der Arbeitszeit die Frage aufwirft, soll sie bei vollem Lohnausgleich stattfinden? Jetzt werde ich sicherlich noch mehr, als ich es ohnehin schon bin, Lieblingsgegner von Gewerkschaften und ähnlichen Institutionen. Ich bin der Auffassung, wir dürften keinen vollen Lohnausgleich dafür gewähren, sondern, also nehmen wir mal eine einfache Rechnung an, man erhöht die Arbeitszeit um 5 Stunden pro Woche. Ich weiß, dass das völlig unrealistisch ist angesichts des gegenwärtigen Klimas in Deutschland, aber nötig wäre es meines Erachtens. 5 Stunden pro Woche mehr, davon werden 2,5 Stunden voll bezahlt und 2,5 Stunden nicht. Das würde bedeuten, für alle Arbeitnehmer ist mehr Gehalt auf dem Konto am Ende des Monats. Das heißt, die können sogar mehr konsumieren, die können auch mehr sparen und investieren und Ähnliches, aber eben im Ausmaß von 2,5 Stunden mehr Arbeit. Gleichzeitig würden aber die Lohnstückkosten in der Wirtschaft sinken. Das heißt, die deutsche Wettbewerbsfähigkeit würde sich verbessern. Damit würden sich auch unsere Exporte verbessern. Ja? Das würde uns natürlich ebenfalls nützen, wenn es so wäre. Also eigentlich ist das eine Win-Win-Situation, außer dass man natürlich bereit sein muss, Freizeit zu opfern, um mehr Arbeitszeit zur Verfügung stellen zu können. Nur ich denke, wenn man also vielleicht dann Naja, wie die eine Stunde täglich dadurch einspart, dass man nicht noch am Abend einen zweistündigen Krimi sieht, von denen man schon x Krimis gesehen hat, ja, dann ist das auch nicht so schlimm, ja. Also, unsere Väter und Mütter haben viel, viel länger gearbeitet, als wir das getan haben. In der Nachkriegszeit, erst recht in der Zwischenkriegszeit, erst recht im 19. Jahrhundert, unendlich lange Arbeitszeiten nach heutigem Verständnis. Wir sind einfach satt und selbstgefällig geworden und lassen Leistungsbereitschaft vermindern. Wichtig wäre es, glaube ich, dass wir hier ein Umdenken erreichen. Das, um Ihre Frage zu beantworten, wäre mein Hauptratschlag an Merz, das müsste er erreichen.
Also Rückkehr zum Leistungsprinzip, das eigentlich die deutsche Industrienation groß gemacht hat.
Natürlich, Rückkehr zum Leistungsprinzip und
Ja.
Rückkehr aber eben auch zu Fleiß, also zu Arbeits, ja, zu mehr Arbeit, zu zeitlich längerer Arbeit als das, was wir heute gewöhnt sind.
Oh, was steht auf dem Spiel, wenn das eben nicht umgesetzt wird? Wo steht Deutschland in 5 Jahren, wenn es so weitergeht? Was prognostizieren Sie? Wird das eine Vollkarambolage in die Wand oder wird man das, weil es einem eben noch gut geht, einigermaßen sanft, einfach immer schlechter in Schritten abwärts, ein schrittweise Abwärtstrend quasi vonstatten gehen? Was prognostizieren Sie?
Ja, es wird ein schrittweiser Abwärtstrend meines Erachtens sein. Ein sehr langsamer, gradueller, von vielen Leuten gar nicht wahrgenommener Abwärtstrend, so dass sich auch keine Bereitschaft aufbauen wird, etwas zu ändern. Ja, also ich will natürlich keine Vollkarambolage haben, aber die Vollkarambolage, wenn sie geschähe, hätte das Gute, dass die Leute aufwachen würden und merken würden, wir haben was falsch gemacht, ja, und wir müssen was ändern. Aber nee, das sehe ich nicht so. Und es ist auch nicht so, dass die deutsche Wirtschaft nicht auch noch sehr leistungsfähige Bereiche hat und dass es auch nicht sehr fleißige und gute Arbeitnehmer bei uns gäbe. Es ist nicht so, dass wir auf einem Pfad sind, der uns in Kürze in einen steilen Abgrund hineinstürzen lässt, sondern es geht eben langsam und schrittweise bergab. Und das ist eigentlich das Gefährliche daran.
Wäre ein Turnaround unter den gegenwärtigen Begebenheiten in der Politik überhaupt möglich? Ich meine, Merz ist der Kanzler der Brandmauer, der verschließt sich gegenüber der AfD. Sie haben gesagt, man sollte mit allen reden, Sie würden sogar mit Putin reden, verschließt sich gegenüber der AfD. Das heißt, die einzige Option ist links-grün. Wäre diese Brandmauer, der Fall der Brandmauer, eine Chance für Deutschland, eine Entfesselung für Deutschland hinsichtlich dieser ökonomischen, ja, Chance, die Sie jetzt eben skizziert haben? Oder sehen Sie das immer noch, sehen Sie das kritisch? Wie sehen Sie diese Brandmauerpolitik? Birgt die, ja, ungesehenes Potenzial vielleicht sogar für Deutschland, wenn sie denn viele?
Also, Sie haben mich ja vorhin eingeführt als AfD-Gründer, aber Sie haben nicht erwähnt, und ich will es kurz nachtragen, dass ich natürlich schon seit über 10 Jahren der AfD nicht mehr angehöre. Ich bin 2015 ausgetreten und das habe ich gemacht, weil es bestimmte fundamentale Entwicklungen in der AfD gab, insbesondere in den Bereichen Religionsfreiheit, ja, im Bereich der Religionsfreiheit und der Migrationspolitik, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber es gibt auch Dinge, die sich seither in der AfD zum Unguten verändert haben in Bezug auf die Wirtschaftspolitik. Also in manchen Teilen ist das wirtschaftspolitische Programm der AfD noch sehr vernünftig. In anderen Teilen ist es aber ausgesprochen unvernünftig. Also beispielsweise, wenn dort Freihandel abgelehnt wird, weil man das Mercosur-Abkommen ablehnt, was meines Erachtens eine große Chance für die Europäische Union darstellt. Also da gibt es schon große Heterogenitäten. Und wenn Sie jetzt zur Brandmauer fragen, dann würde ich sagen, das Problem an der Brandmauer ist gar nicht mal so sehr die Idee einer Brandmauer an sich, als vielmehr die Frage, wie Brandmauer konkret ausgelegt wird. Womit ich sagen möchte, es ist schon in Ordnung, dass eine Partei wie die CDU oder natürlich auch die linken Parteien sagen, sie möchten nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, die irgendwie Grundrechte in Frage stellt. Also beispielsweise die freie Religionsausübung oder die zumindest an der Basis, also nicht offiziell, aber an der Basis doch Strömungen toleriert, die wirklich Stimmung machen gegen Migranten und die Schuld immer nur bei den Ausländern sehen. Also, dass man sozusagen dass man kommuniziert, wer mit so etwas Politik macht, der soll keinen Einfluss auf unsere Politik haben. Das finde ich in gewisser Hinsicht richtig. Aber es wird, finde ich, seitens der Union jetzt übertrieben, auch seitens der anderen Parteien, weil gesagt wird, das führt dazu, dass wir selbst Anträgen im Bundestag beispielsweise nicht zustimmen, die wir für inhaltlich richtig halten. Nur weil die AfD vielleicht die entscheidenden Stimmen für die Mehrheit beisteuern könnte. Hier würde ich mehr Selbstbewusstsein erhoffen von der CDU, dass die CDU sagt, was richtig ist, ist richtig. Und es ist nicht wichtig, wer dafür stimmt, sondern es ist wichtig, wofür gestimmt wird. Die Union soll ihre Anträge, so wie sie das für richtig hält, im Bundestag zur Abstimmung stellen. Und wenn die Mehrheit mit der AfD zustande kommt, dann ist das so. Das heißt ja nicht, dass man der AfD einen Platz auf der Regierungsbank einräumt. Das heißt noch nicht mal, dass man mit der AfD über irgendwas verhandelt. Aber ich glaube, die AfD ist, sie nennt sich ja patriotisch, vernünftig genug, dass sie sehen würde, das ist im Augenblick ihre einzige Möglichkeit, Einfluss zu gewinnen. Und sie würde dann auch solchen Anträgen zustimmen. Das hat sie damals ja im Februar vor der letzten Bundestagswahl auch getan und signalisiert, dass sie dazu bereit ist. Und hier eine gewisse Entspannung in der Art und Weise, wie man Brandmauer definiert, vorzunehmen, das hielt ich für sehr vernünftig.
Hat die AfD aus ihrer Sicht genügend Wirtschaftskompetenz? Ich hatte unlängst ein Gespräch mit Herrn Professor Hans-Werner Sinn, und der hat ja eine Frau Alice Weidel, die Sie auch gut kennen, als gute Ökonomin bezeichnet. Auch ein Gespräch mit Peter Böhringer, der, glaube ich, auch ein vernünftiger, ein guter Ökonom ist. Wie würden Sie die Wirtschaftskompetenz aktuell der AfD groß, würden Sie das die beurteilen? Ist die genügend, ungenügend, knapp genügend? Wie schätzen Sie das ein?
Naja, jetzt nennen Sie mir mal eine Partei, bei der ich guten Gewissens sagen würde, da ist die Wirtschaftskompetenz genügend groß, ja. Also, das, ehrlich gesagt, ich wüsste keinen. Die CDU nicht und die CSU nicht und die FDP nicht und die linken Parteien erst recht nicht. Ich vermisse eigentlich wirtschaftlichen Sachverstand in der Politik. Und in Bezug auf die AfD würde ich sagen, ja, es gibt Leute in der AfD, die wirtschaftlich vernünftig aufgestellt sind und vernünftige Vorstellungen haben. Aber ob die auch in jeder Frage dann eine Parteitagsmehrheit hinter sich haben, das ist völlig unklar. Ja? Und in mancherlei Hinsicht ist es eher unwahrscheinlich. Also gerade in Fragen des Freihandels und die Bedrohung des Freihandels, das Aufkommen des Protektionismus halte ich für ein ganz wesentliches Problem der heutigen Wirtschaftspolitik. Gerade in Fragen des Freihandels war es schon zu meiner Zeit so, dass ich auf den Parteitagen gegen den Willen des Bundesvorstands, gegen meinen ausdrücklichen Willen seinerzeit, eine Mehrheit gegen das beabsichtigte Freihandelsabkommen der Vereinigten Staaten von Amerika gefunden hat, gegen TTIP. Das hat dann Trump letzten Endes eingestellt, wie Sie wissen. Jetzt ist eben, wie gesagt, von der AfD auch beschlossen worden, dass man gegen Mercosur ist. Also da ist dann eben zum Teil auch wirtschaftliche Unvernunft. Also es ist ein heterogenes Bild, was die Partei dort bietet. Und es ist leider in anderen Parteien auch etwas heterogen.
Glauben Sie, die AfD hätte bei diesem Wirtschaftsthema ein Riesenpotenzial, weil es eben die Bürger in Deutschland unbedingt wollen, brauchen, weil das gefragt ist, eine Nachfrage besteht? Glauben Sie, oder umgekehrt formuliert, glauben Sie, die AfD konzentriert sich zu sehr auf Themen wie Migration oder auch dieses parteipolitische Klein-Klein, dass man da auf Parteienbashing losgeht? Glauben Sie, ein größerer Fokus auf die Wirtschaft wäre vielleicht sogar parteitaktisch nötig oder strategisch gut?
Also, ich glaube grundsätzlich, dass es der AfD nützen würde, wenn sie nicht alles immer auf das Thema Migration und Zuwanderung zuspitzen würde. Ich spitze jetzt selber zu, natürlich spitzt die AfD nicht alles darauf zu, aber es ist eben doch das dominante Thema, mit dem die AfD der Bevölkerung assoziiert wird und was auch dazu führt, dass eben, sagen wir, vielleicht 70, 75% der deutschen Wähler sagen, die AfD kann ich nie wählen. Wenn die AfD sich also in anderen Bereichen profilieren würde, könnte das natürlich grundsätzlich positiv sein. Es würde aber meines Erachtens zwingend erfordern, dass sie auch ihre religionspolitischen und zuwanderungspolitischen Positionen überdenken und entradikalisieren, wo sie radikal sind, beziehungsweise dass sie gegen entsprechende Mitglieder oder Gruppen in der Mitgliedschaft entschieden vorgehen und sich von rechtsradikalen Mitgliedern, die es eben leider in der AfD gibt, trennen. Ja, also dass man wirklich klar denen signalisiert, ihr seid in dieser Partei nicht willkommen und nach Möglichkeit mit Parteiausschlussverfahren diese Leute aus der Partei entfernt. Denn solange die AfD ihr Stigma der migrationsfeindlichen, volksverhetzenden Partei, also wird sie ja von vielen gesehen, nicht los wird, wird ihr auch eine wirtschaftspolitische Profilierung meines Erachtens nichts nützen. Ja. Das Problem ist so ein bisschen, Migration ist ein heißes Thema, das emotionalisiert die Leute. Und Wirtschaftspolitik emotionalisiert die Leute nicht. Ja. Deshalb dominiert Migration gegenüber wirtschaftspolitischer Vernunft. Und hinzu kommt, dass in der Bevölkerung das wirtschaftliche Wissen ohnehin nicht besonders groß ist und insofern viele Dinge nicht richtig verstanden werden oder immer irgendwie sozialpolitisch verwässert und weichgespült werden und gar kein richtiger Wille dazu da ist, zu erkennen, was tatsächlich nötig ist. Also deshalb glaube ich, dass das zwar für die AfD grundsätzlich eine sinnvolle Sache wäre, einen Kurswechsel, einen inhaltlichen Kurswechsel und auch eine andere Schwerpunktsetzung zu machen, dass das aber doch unwahrscheinlich ist, dass die AfD diesen Weg gehen wird, weil es ein sehr langwieriger Weg wäre, der vielleicht dazu führen würde, dass irgendwie die Ablehnung, die die AfD erfährt, und Sie haben ja diese riesigen Demonstrationen gesehen, die es gegen die AfD gegeben hat, damals im Februar beispielsweise, die diese Ablehnung überwinden könnte.
Darf ich mal fragen, das ist jetzt lange her, seit Sie da ausgetreten sind, das ist ja alles Schnee von gestern. Es ist über 10 Jahre her. Wie beobachten Sie die Partei generell, die Entwicklung dieser Partei? Die ist ja von damals, glaube ich, also dieses in den letzten paar Jahren hat sie sich ja bundesweit ja schon fast verdoppelt, war zeitweise sogar in Umfragen die stärkste Partei. Wie beobachten Sie generell diese Entwicklung? Ist das Ja, bereitet Ihnen das Sorge? Ist das vielleicht sogar zum Teil, geht man da in eine richtige Richtung, vielleicht sogar auch für, ich weiß nicht, wie beobachten Sie die Entwicklung dieser Partei?
Also zum einen ist es so, ich habe natürlich jetzt keine Insider-Informationen mehr. Ich weiß auch nur das, was ich so in der Presse lese. Und das wird ja auch immer durch eine gewisse Brille geschrieben. Also sind die Informationen, die ich kriege, nicht so richtig unverzerrt und objektiv. Aber wenn ich das mal vergleiche mit den Erwartungen, die ich über die Entwicklung der AfD gehabt habe, als ich damals ausgetreten bin, dann ist es so, dass meine Erwartung war, dass in der AfD alles auf Björn Höcke zuläuft. Dass also dieser sehr stark nationale und auch wirtschaftspolitisch gesehen sozialistische Flügel der Partei die Mehrheit erreichen wird und die letzten Bürgerlichen, die auch nach meinem Weggang noch geblieben sind, entweder irrelevant werden lässt oder sie eben die Partei verlassen. Dazu ist es nicht gekommen. Dieser Höcke-Flügel oder man darf es vielleicht nicht nur auf Höcke verengen, sondern dieser ganze deutschnationale Flügel der AfD ist zwar deutlich stärker geworden, viel, viel stärker geworden als zu meiner Zeit, aber er scheint immer noch nicht ganz die Mehrheit zu haben, also jedenfalls keine sichere Mehrheit zu haben. Und das, was man vielleicht noch irgendwie als Überbleibsel des einzigen bürgerlichen Lagers der AfD sehen kann, das hat irgendwie sich eingegraben und hält seine Stellung auf niedrigerem Niveau als früher, aber nicht so, dass man denkt, da ist Hopfen und Malz verloren. Es ist so ein bisschen so eine Art, wie soll ich das sagen, so eine Art Stellungskrieg geworden. Keine Seite kann da einen entscheidenden Vorteil über die andere erlangen. Beide Seiten wissen das und deshalb versuchen sie den Krieg auch gar nicht erst zu führen. Ja. Deshalb macht Frau Weidel nichts gegen den Flügel, gegen den Höcke-Flügel der Partei, weil sie weiß, dass Das ist nicht zu gewinnen. Das schadet ihr nur. Und der Höckerflügel wiederum hält still, weil er denkt, man braucht schon auch dieses teilbürgerliche Image der AfD noch, um Wahlerfolge zu haben. Und da ist man jetzt so in einer Situation des Stillstands. 25% in den Meinungsumfragen ist eine Menge. Aber die Meinungsumfragen sagen jetzt zurzeit auch, es ist kein großes Potenzial dafür da, dass das noch viel größer wird. Ja, vielleicht haben sich die AfD-Politiker damit jetzt auch zufrieden gegeben. Also sind jetzt alle eigentlich schön in gut bezahlten Positionen. Also nicht nur die Abgeordneten, sondern auch ihre Frauen und Cousinen und Schwiegerkinder und sowas, ja. Vielleicht sind sie ganz, ganz zufrieden erstmal mit dem, was sie so persönlich erreicht haben. Und ansonsten können sie sich eben in die Brust werfen und sagen, wir sehen den Untergang Deutschlands, aber man lässt uns ja nicht.
Könnte man vielleicht auch sagen, dass ja diese Gefahr, die da ausgeht von diesem besagten Flügel, dass die vielleicht auch überschätzt wird, wenn man betrachtet, dass viele Wähler oder ehemalige Wähler der SPD, FDP, CDU, CSU auch überlaufen zur AfD, dass so viele Junge diese Partei wählen, könnte man vielleicht sagen, ja, vielleicht hat man ja liegt da ein generelles Missverständnis vor dir gegenüber dieser Partei, die vielleicht ja gar nicht so böse ist, oder sehen Sie das als Trugschluss?
Ich persönlich neige dazu zu sagen, dass der Flügel nicht so schlimm ist, wie er immer dargestellt wird, auch wenn ich diese Kombination aus nationalistischem und sozialistischem Gedankengut ablehne, sage ich nicht, dass das Nationalsozialisten seien. Ja. Das sind keine Nazis und ich halte es für eine bösartige Verunglimpfung, wenn über die AfD als Nazi-Partei oder über Einzelpersonen der AfD als Nazis gesprochen wird. Nach meinem Dafürhalten ist da ein großer Unterschied immer noch zwischen dem, was die Nationalsozialisten von 1933 bis 1945 in Deutschland bewusst angerichtet haben und dem, was selbst dieser Flügel der AfD will. Aber es ist mit politischen Einschätzungen natürlich immer so eine Sache. In den Endjahren der Weimarer Republik oder zu Beginn der Nazizeit werden viele Leute auch geglaubt haben, dass die Nationalsozialisten doch eigentlich eine Partei sind, die nicht so schlimm ist, die eigentlich bürgerlich geprägt ist, die nur mal bestimmte Korrekturen machen möchte und Ähnliches und werden nicht antizipiert haben, zu welchen schrecklichen Verwerfungen dann die nationalsozialistische Politik geführt hat. Deshalb, also ich bin schon auch auf der vorsichtigen Seite. Ja? Ich möchte diese Burschen nicht an der Macht sehen. Ja? Also nicht die von dem Höcke-Flügel. Ich glaube zwar grundsätzlich nicht, dass sie so gefährlich sind wie die Nazis, bei weitem nicht so gefährlich, glaube ich, aber ich will eigentlich auch überhaupt kein Risiko in dieser Richtung eingehen. Ich halte es auch nicht für nötig.
Wie denken Sie über ein mögliches Parteiverbotsverfahren? Das war ja unlängst in Hamburg, glaube ich, sogar ein Thema bei diesem inszenierten Parteiverbotsprozess. Wie denken Sie über diese Diskussion, diese Debatte, dass man da eine Partei in Deutschland, die in gewissen Bundesländern ja fast schon 40% der Wähler hinter sich scharrt. Wie denken Sie darüber?
Also, ich halte da gar nichts von dieser Parteiverbotsgeschichte und zwar aus zwei Gründen. Zum einen einfach der pragmatische Grund, dadurch, dass man die Partei verbieten würde, würden ja nicht die Leute verschwinden, die so denken, wie die AfD-Wähler eben zurzeit denken. Die würden wahrscheinlich sich auch in irgendeiner anderen Form organisieren. Die würden wahrscheinlich argumentieren, dass die Demokratie in Deutschland keine echte Demokratie sei, weil eine Partei, die von 20, 25% der Deutschen gewählt werden will, weil die verboten wird. Die würden also sagen, die Demokratie hat sich dadurch desavouiert. Und das Argument würde ich sogar in gewisser Hinsicht teilen, dass die Demokratie sich dadurch desavouieren würde. Sie würden sich vielleicht sogar radikalisieren, weil eben es typischerweise die Radikalen sind, die Überzeugungskämpftäter sind. Und man weiß nicht, welche Formen des Widerstands sie dann wählen würden. Der andere Grund neben dem pragmatischen ist einfach der juristische. Ich sehe Nicht, dass man der AfD nachweisen kann, dass sie eine verfassungswidrige Partei ist. Also die AfD möchte Änderungen wahrscheinlich vornehmen an bestimmten Grundrechten im Grundgesetz, aber sie hat nirgendwo, soweit ich weiß, verlauten lassen, dass sie das auf grundgesetzwidriger Art und Weise tun möchte. Man darf das Grundgesetz ändern, außer in Artikel 1 und Artikel 20. Alles andere kann auf parlamentarischem Wege mit den nötigen Mehrheiten auch geändert werden. Wenn eine Partei das anstrebt, ist das per se nicht verfassungswidrig. Deshalb wird ja immer wieder versucht, der AfD nachzuweisen, dass sie die Würde des Menschen, die Menschenwürde, die in Artikel 1 des Grundgesetzes, also in einem nicht veränderbaren Artikel des Grundgesetzes gewährleistet ist, dass sie die grundsätzlich bestreitet. Und das halte ich für hanebüchenen Unfug. Ja, also das glaube ich nicht. Und ich habe da auch kein einziges überzeugendes Argument gesehen, was nachweisen würde, dass die AfD die Menschenwürde nicht akzeptieren würde. Also ein solches Verfahren würde meines Erachtens sicherlich scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht.
Bei allen persönlichen Differenzen und aller Kritik, gibt es etwas, das Sie sagen müssen, Moll, das hat diese Parteispitze in den letzten 10 Jahren, wo ich nicht mehr dabei bin, das haben Sie gut gemacht, das läuft gut, das muss man diesen Leuten zugutehalten. Gibt es da irgendetwas?
Nein, also da gibt es ehrlich gesagt nichts. Ich glaube, die haben falsch gemacht, was sie nur falsch machen konnten. Sie haben sich in die ganz rechte Ecke manövrieren lassen, haben den politischen Gegnern geradezu Material zugeworfen, mit denen man die Brandmauer bauen konnte. Also strategisch glaube ich, hat die AfD seit meinem Weggang die größten Fehler gemacht, die man überhaupt nur machen konnte.
Vermissen Sie das eigentlich, diesen Trubel, dieses parteipolitische, das wollte ich
Also,
mal fragen.
Sie wissen ja gar nicht, wie aufreibend das ist, Parteivorsitzender einer Partei wie der AfD zu sein. Ja, also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich diesen ganzen Stress, diesen Ärger, diese ständigen Streitereien und Zankereien und Intrigen und so etwas, dass ich die nicht mehr jeden Morgen in meiner Inbox habe oder auf den Parteitagen ausfechten muss oder in Gesprächen mit Parteikollegen beizulegen und versuchen muss oder mich gegen die skandalisierenden und wirklich unfairen Anwürfe der Presse wehren muss, die auch heute noch skandalisierend und unfair gegenüber der AfD in vielerlei Hinsicht sind. Nein, also mir tut es leid um die Chance, die die AfD für Deutschland meines Erachtens gehabt hat, als wir sie damals gegründet haben. Ich glaube, meine Nachfolger, maßgeblich Frauke Petry, haben diese Chance nachhaltig verspielt. Ich glaube sogar, Alice Weidel wäre wahrscheinlich klüger gewesen, als Frauke Petry das gewesen ist in Bezug auf die strategische Ausrichtung der AfD. Aber heute hat Alice Weidel gar nicht mehr, glaube ich, die Möglichkeiten, so zu agieren, wie das Frau Petry, naja, eigentlich auch, bei Petry war es auch schon schwierig, weil damals, als wir gingen, da sind halt Tausende von AfD-Mitgliedern des gemäßigten Flügels ausgetreten und dann hatte der andere Flügel eine so starke Mehrheit, also sie hatten ja schon eine Mehrheit und deshalb sind wir ausgetreten, aber hatte eine so starke Mehrheit, dass wahrscheinlich auch Frauke Petry da nicht mehr viel machen konnte und das hat ja dann auch dazu geführt, dass sie die Partei verlassen hat.
Wäre eigentlich eine Kanzlerin Weidel, rein von der Person, vom Format her, wäre das eine Horrorvorstellung oder wäre das eine Vorstellung für Sie, die Sie gar nicht mal so schlimm finden würden?
Also das ist keine Horrorvorstellung für mich. Also wenn Sie jetzt nur nach der Person fragen, ich ja, hatte allerdings schon gesagt, ich möchte die AfD nicht in der Regierungsverantwortung haben. Ja, also insofern ist das jetzt eine Frage, die ich nur auf die Person Weidel beziehen möchte. Grundsätzlich glaube ich, mit Frau Weidel kann man vernünftig reden. Ja, und sie hat auch in vielen Fragen, glaube ich, vernünftige Ansichten. Sie hat auch ein paar Ansichten, jedenfalls wenn man das für Ansichten hält, was sie öffentlich von sich gibt, ja, wo ich ihr nicht zustimme. Aber nein, eine Horrorvorstellung wäre das nicht. Aber sie wäre jetzt auch nicht meine Lieblingswahl für den Bundeskanzler.
Wen sehen Sie sonst? Also wer wäre Ihr Wunschkanzler für Deutschland?
Naja, also ich sagte ja, was heißt Wunschkanzler? Ich sehe im Augenblick nicht die charismatische Führungsgestalt, die Deutschland dahin führt, wo es meines Erachtens geführt werden sollte. Aber ich sagte ja auch schon, ich denke, der Friedrich Merz macht gegeben seine jetzige Situation vieles gar nicht so ganz schlecht. Ja, also ich bin jetzt nicht so unzufrieden mit ihm. Also da war jetzt auch kein großes Geheimnis, dass ich CDU wähle. Ja, also würde ich auch bei der nächsten Wahl nach heutiger Lage tun.
Was haben Sie aus Ihrer Zeit, letzten 10 Jahren, wenn Sie zurückblicken, was haben Sie da eigentlich fürs Leben gelernt? Wenn man das ein bisschen groß fassen will, was ist da, was haben Sie mitgenommen? Aus all diesen Grabenkämpfen, Streitereien, was haben Sie da gelernt für sich persönlich?
Also, eigentlich Dinge, die eher enttäuschend sind. Zum einen, dass es einen unglaublich starken Opportunismus gibt in der Politik und speziell in der AfD. Also ich bin sehr enttäuscht von vielen früheren Parteifreunden, die ursprünglich ihre Hand ins Feuer gelegt haben dafür, dass die AfD nie eine solche Partei werden darf, wie die sie heute ist. Und die dann diesen Schwenk aber doch ohne jeden Widerstand und immer nur mit ihrer eigenen persönlichen Perspektive im Blick nachvollzogen haben. Ja. Ich erwähnte schon den Namen Frauke Petry, die gehört meines Erachtens auch dazu, zu diesen Leuten, die also bedenkenlos ihr Segel den Wind hängen. Und davon habe ich Unmengen kennengelernt.
Ja, ich habe übrigens, ja.
Ja, nein, ich lasse es vielleicht erstmal dabei.
Ja. Ich habe über Sie gelesen, das steht zumindest bei Wikipedia, dass Sie ab und zu Kindergottesdienste geleitet haben. Stimmt
Ja,
das? Wie
stimmt.
geht der Theologe damit um, mit diesen ganzen Verwerfungen, diesen Abgründen in diesen menschlichen Persönlichkeiten, Verrat, Betrug, weiß ich was alles? Wie behält man da die Zuversicht? Wie bleibt man da optimistisch rein? Also vielleicht auch ein bisschen theologisch gesprochen.
Naja, ich bin ja kein Theologe, ja. Ich meine, ich habe als Laie Kindergottesdienste gemacht und in den Kindergottesdiensten geht es daran, die Kinder an den Glauben und an das kirchliche Leben heranzuführen auf einer sehr einfachen Ebene, also Vermittlung von biblischen Erzählungen beispielsweise. Das hat jetzt mit Politik und solchen Verwerfungen nichts zu tun, ja. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es eine christliche Grundhaltung ist, dass man versucht, das Positive im Nächsten zu sehen, und das versuche ich mir zu bewahren. Das ist, glaube ich, mir auch in vielen Fällen gelungen, dass ich selbst bei Menschen, ja, deren politischen Kurs ich missbillige und deren persönliches Verhalten ich enttäuschend fand, versuche auch sozusagen mildernde Umstände zu sehen und mir zu erklären, warum sie wahrscheinlich so gehandelt haben. Also jetzt mal aus Motiven, die nicht nur negativ zu bewerten sind, wie beispielsweise Selbstsucht und Profilierungswut. Aber das ist nicht immer ganz einfach. Ja. Das ist halt eine Einstellungsfrage und eine Frage, inwieweit einem dort eine christliche Grundhaltung mehr Türen eröffnet, als das vielleicht ohne diese der Fall ist. Aber da kann ich auch gar nicht drüber urteilen und richten.
Letzte Frage. Sie haben ja 5 Kinder. Meine, wieso ist dieses Land, in dem Ihre Kinder aufwachsen, wieso ist Deutschland unter dem Strich immer noch ein tolles Land?
Warum es ein tolles Land ist?
Ja?
Ja, also ich meine, ich glaube immer noch, dass wir in Deutschland Bemerkenswertes geleistet haben, dass wir einen sehr guten Staat geschaffen haben, dass wir ein großes Maß an Freiheit und an Rechtsstaatlichkeit geschaffen haben, dass wir kulturelle Leistungen haben, auf die wir stolz sein können, dass wir wirtschaftlich leistungsfähig sind, nicht mehr ganz so wie früher, aber doch immer noch. Das sind viele Dinge, auf die man mit Stolz zurückblicken kann. Wir wissen aber auch, dass es natürlich Dinge gibt, auf die wir nicht stolz sind, ja, bei denen wir uns schämen müssen, dass das in Deutschland passiert ist, und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Ja, auch eine klare Frage. Aber dieses Bewusstsein, das denke ich, das habe ich meinen Kindern auch mitgegeben. Und ich hoffe, dass Kinder in anderen Familien genauso von ihren Eltern vermittelt bekommen.
Ja, Luke, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.